Liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, ich begrüße Sie sehr herzlich zur 25. Sitzung des Unterausschusses Bürgerschaftliches Engagement. Wir befassen uns heute mit Kultur und Inklusion im Themenschwerpunkt. Unsere Sachverständigen sind auch schon da und zugeschaltet. Das ist also alles so, wie es sein soll. Frau Jansen verstärkt unsere Runde. Interimsweise aufgrund eines Sitzwechsels in den Fraktionen fällt diesem Ausschuss für eine Übergangszeit ein Sitz mehr zu. Wir freuen uns, dass Sie dabei sind, Frau Jansen. So, dann bleibt noch Herrn Edelhäuser zum Geburtstag zu gratulieren. Ist zwar schon ein klein bisschen um die Ecke, aber wir haben uns da seither nicht gesehen. Tauftag. Gut. Wohin Sie die Glückwünsche haben wollen, jedenfalls alles Gute von uns. So, die Sitzung wird zur Erstellung von Protokoll und Veröffentlichung des Protokolls im Internet aufgezeichnet. Deswegen ist das ganz wichtig, wenn Sie sprechen, dass Sie die Mikrofone benutzen und dass Sie sich auch an die Dinger rantrauen, damit das gut zu hören ist. Das ist nämlich manchmal in der Übertragung sonst recht schwierig. An unseren Gäste auf der Empore den Hinweis, dass es nicht gestattet ist, Bild- oder Tonaufzeichnung von der Sitzung zu machen. Die Sitzung wird ansonsten aufgezeichnet und live im Parlamentsfernsehen sowie online übertragen. Anschließend wird sie in der Mediathek abrufbar sein. Also was auch immer Sie heute dem Feld und anderen Menschen zu sagen haben, wird also im Nachhinein auch noch angeguckt werden. Die Tagesordnung liegt Ihnen vor. Ich gehe davon aus, dass Sie einverstanden sind. Ich sehe nichts anderes, nur ein Däumchen. Dann ist es so beschlossen. Und dann rufe ich auf Top 1 Beschlussfassung über die Durchführung eines öffentlichen Fachgesprächs am 15. Mai 2024. Die Obleute haben sich darauf verständigt, am 15. Mai ein öffentliches Fachgespräch zum Thema engagierte Stadt durchzuführen. Gibt es dazu Wortmeldungen oder Einverständniserklärungen? Schweigen gilt als Einverständnis. Jetzt sind es zwei Däumchen, das ist doppelt so viel. Also Einverständnis, vielen Dank. Dann ist die Durchführung des Fachgespräches so beschlossen. Anschließend rufe ich auf unser heutiges Thema: Fachgespräch, kulturpolitisches Engagement und Inklusion. Wir begrüßen dazu die Anhörungspersonen in alphabetischer Reihenfolge: Herrn Tobias Brandt vom Fastnachtverband Franken e.V., ist dort der Bezirkspräsident. Frau Sigrid Holz ist in kurzfristiger Vertretung für Herrn Dr. Stefan Donath bei uns vom Musikverband Chor und Orchester e.V. Sie sind die Bereichsleiterin Öffentlichkeitsarbeit. Willkommen bei uns und danke, dass Sie eingesprungen sind. Frau Heike Klier von der Regens-Wagner-Stiftung Zell. Sie hat dort die Gesamtleitung, ist uns online zugeschaltet. Willkommen. Angela Meinburg von Kulturleben Berlin, Schlüssel zur Kultur e.V., dort die Geschäftsführerin, ist auch bei uns, willkommen. Frau Karin Rizwani vom Klabautertheater Hamburg, ist die künstlerische Leiterin. Und Camilla Taller, ebenfalls vom Klabautertheater, sie ist dort Ensemblemitglied. Schön, dass Sie zu uns gekommen sind. Wir würden Sie nun bitten, Eingangsstatements abzugeben im Bereich so 8 bis 10 Minuten, vielleicht lieber ein bisschen mehr Spielraum für die Diskussion lassen, dass wir dann vielleicht konkreter auf die Fragen antworten können. Wir machen das immer so, dass wir in den anschließenden Fragerunden einige Fragen sammeln, so 3 bis 4 Mitglieder des Ausschusses fragen lassen und dann können alle antworten, die angesprochen sind. Ja, dann, das wäre hilfreich dann von den Kollegen, wenn Sie adressieren, von wem Sie die Frage beantwortet haben möchten, ob von allen oder an wen sich das richtet. So, und in diesem Schema haben wir dann mehrere Fragen- und Antwortrunden. Dann können wir beginnen und ich würde sagen, wir tun das in der ebenfalls alphabetischen Reihenfolge und dann hätte Herr Brandt zuerst das Wort. Bitte.
Ja, dann vielen Dank und schönen guten Tag, liebe Damen und Herren Abgeordnete. Ich freue mich sehr, heute für Ihnen sprechen zu dürfen. Ich vertrete den Bund Deutscher Karneval, kurz BDK, Und wir es als Wasserbahn Franken sind quasi die Landesebene. Ich habe da einen Landsmann auch schon gehört aus Franken. Ich denke, Sie kennen den Wasserbahn Franken. Und zum BDK vielleicht noch kurz eingangs. Wir haben 2,6 Millionen Menschen, die aktiv in Deutschland in unseren Vereinen sind und haben 5.300 Vereine circa und davon eine Jugendarbeit von ungefähr 700.000 Kindern und Jugendlichen, die wir ganzjährig meistens im Bereich Tanzsport beschäftigen und sind da, denke ich, kein unwichtiger Verband und natürlich in allen 16 Bundesländern aktiv. Inklusion, Integration ist auch für uns ein großes Thema, weil unsere Mitgliedsvereine auch Probleme haben, Mitglieder zu gewinnen in der heutigen Zeit, wo Ehrenamt natürlich schwierig ist und nicht unbedingt leicht ist. Und wir tun auch sehr viel dafür. Zunächst ist die Kommunikation wichtig und die Öffentlichkeitsarbeit wichtig für uns. Wir haben seit 2022 einen Preis ausgelobt für Vereine, nämlich den Inklusions- und Integrationspreis der Fränkischen Fastnacht auf Landesebene, wo wir eben den Vereinen die Möglichkeit geben, Projekte, die mit Inklusion behaftet sind und Integration an uns zu melden. Und wir loben diesen Preis aus. Der ist mit dem Geldbetrag dotiert, wird auch medial aufbereitet, sodass die Vereine da eine Motivation haben, sich um dieses Thema eben zu bemühen. Und wir haben sehr viele Veranstaltungen unserer Vereine, die sich mit dem Thema befassen. Wir haben Integrations- und Inklusionssitzungen. Wir haben Kennenlernabende, Sommerfeste, Straßenfeste und geben da eben vor allem auch geflüchteten Kindern und Jugendlichen einen Raum, sich da eben an unserem Vereinsleben zu beteiligen. Was recht einfach ist, weil wir haben keine großen Sprachbarrieren, wenn es ums Tanzen geht. Da kann ich mit Gestik und Mimik eigentlich sehr viel arbeiten. Ja, wir haben auch, was mich besonders freut, bei unserer Sendung des Bayerischen Rundfunks oder mit dem Bayerischen Rundfunk, Fastnacht in Franken, Jung und Närrisch, dieses Jahr ein Mädchen, welches auf den Rollstuhl angewiesen ist, die hat eine Büttenrede gehalten im Fernsehen, hat das ganz toll gemacht und wurde da von einem Mädchen mit Körperbehinderung begleitet, die da noch mitgetanzt hat. Und für uns ist es wichtig, dieses Thema auch in die Öffentlichkeit zu bringen. Warum haben wir das gemacht? Nicht um, ich sag mal, Menschen vorzuführen, aber weil das eine Selbstverständlichkeit ist. Und dieses Mädchen wollte gerne bei der Sendung teilnehmen. Wir haben ihr die Möglichkeit gegeben. Und ich denke, schauen Sie es gerne an. In der BR-Mediathek ist die Sendung zu finden. Ich denke, es ist sehr schön geworden. Ich glaube, ein großes Thema adressiert an Sie ist das Thema kommunale Hallen. Wir erleben immer wieder, dass unsere Vereine Probleme haben, Barrierefreiheit zu schaffen bei Veranstaltungen. Und natürlich Barrierefreiheit bei ihrem Vereinsleben, weil wir nutzen diese Hallen zum Teil auch für Trainings, Tanzsport. Und da ist es natürlich wichtig, dass Barrierefreiheit vorherrscht, dass sanitäre Anlagen da sind und Rampen und Ähnliches, die teilweise auch von den Vereinen dann finanziert werden, um dieses Thema bedienen zu können. Und zum Teil wird es auch subventioniert durch die Kommunen. Größtenteils bringen die Vereine diese Aufwendungen selber auf. Wäre in Zukunft nicht schlecht, über dieses Thema zu diskutieren, um es den Vereinen einfacher zu machen, Inklusion und Integration zu leben. Ja, ansonsten im Vereinsleben sollte das selbstverständlich sein, das Thema. Wir sehen aber da auch immer so ein bisschen einen Mangel an, ja, an Ideen. Und wäre schön, wenn wir da auch als Dachverband mit den Menschen gemeinsam Konzepte entwickeln, auch die Menschen zu schulen, die sagen, ich möchte dieses Thema im Verein angehen. Heute ist das noch ein großes Fragezeichen. Was muss ich beachten? Muss ich besonders ausgebildet sein? Wir gehen heute auf Institutionen zu, wie die AWO oder Blindeninstitute und machen gemeinsam eben Workshops und Konzepte, um zu schauen, wie ich Menschen integrieren kann in den Vereinen des Vereinslebens. Und ob das jetzt Tänze sind, die beispielsweise mit einem Rollstuhl stattfinden oder Reden sind, wo Redner auch eben mit dem Handicap auf der Bühne stehen, das ist heute ein Thema, was wir eigentlich noch mehr angehen müssen in der Zukunft. Ja, und Ziel sollte natürlich sein, dass Inklusion selbstverständlich ist. Wir arbeiten dran tagtäglich und wie gesagt, wollen dieses Thema eigentlich mehr in die Öffentlichkeit bringen, dass wir da auch die Menschen motivieren, vielleicht auch ein bisschen die Angst nehmen, ja, da tätig zu sein. Ja, das ist so in der Kürze das, was wir tun.
Vielen Dank. Sie Sie hätten noch ein paar Minuten, wenn Sie noch ausführen wollen, sonst diskutieren wir einfach nachher.
Ja, vielleicht noch ein Satz am Schluss. Wir haben natürlich auch Best Practice, also wir haben schon Projekte. Wir machen, wie gesagt, seit 50 Jahren im Kieler Schloss Inklusionssitzungen mit schwerbehinderten Menschen. Wir haben auf Landesebene in Franken sehr viele Sitzungen für Menschen mit Handicap, die natürlich eine ganz andere, sagen wir mal, Aufmerksamkeit benötigen. Und es ist immer toll zu sehen, wie diese Menschen dann eben auch bei der Musik mitgehen. Wir haben dann mit dem Blindeninstitut in Heidingsfeld im Raum Würzburg eine Veranstaltung. Da laden wir das Blindeninstitut mit ein. Und die haben eben auch teilweise Programmpunkte, auch eine ganz tolle Band. Und so integrieren wir quasi dieses Thema in unseren Alltag, in unser Vereinsleben, in unsere Veranstaltungen. Und ja, das ist ein Thema, was wir gerne weiter beleuchten würden.
Vielen Dank. Okay. Alphabetisch wäre jetzt Frau Heutz an der Reihe. Sie hat uns auch ein Papier ausgeteilt, wo wir... Nein, Frau Meinburg war das, genau. Aber Sie gehören jetzt redezeitmäßig auch zusammen, habe ich gerade gehört, dass wir ein bisschen mitlesen können oder besser verstehen, wovon die Rede ist. Und Sie beide teilen sich die Redezeit. Wer möchte anfangen? Frau Heutz.
Genau, ich mache mal den Anfang. Ist es an? Ja, also sehr geehrte. Also sehr geehrte Frau Vorsitzende und sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, ich freue mich sehr, dass ich heute auch dabei sein darf. Ich vertrete den Dr. Stefan Donath, den Geschäftsführer des Bundesverbands Chor und Orchester, und möchte ganz kurz einmal aus der Perspektive dieses Dachverbands der Amateurmusik einen Blick werfen, und später werden wir reinzoomen in ein ganz konkretes Projekt, was uns die Angela Meyenburg vom Verein Kulturleben Berlin vorstellen wird. Vielleicht ganz allgemein: 14,3 Millionen Menschen machen in ihrer Freizeit Musik. Rein statistisch sind das 12% aller Engagierten im Amateur, sind 12% aller Engagierten im Amateurmusikbereich aktiv. Also das ist jeder achte Mensch, das ist jede Menge. Und die Amateurmusikszene lebt in großen Teilen von freiwilligem Engagement und vom Ehrenamt. Das ist ganz wichtig bei uns, sei es zum Beispiel in den Vereinsvorständen oder bei anderen Aufgaben im Musikensemble. Auch die Fachverbände, die unter anderem Fort- und Weiterbildungsangebote durchführen, sind teilweise ausschließlich ehrenamtlich getragen. Als Bundesmusikverband sprechen wir alle Menschen an, die Freude an der Musik haben. Also alle Menschen. Es spielt keine Rolle, welche Einschränkungen oder Vorlieben sie haben. Wir setzen uns im Netzwerk mit unseren 21 Mitgliedern, also bundesweit tätigen Chor- und Orchesterverbänden und wichtigen PartnerInnen wie dem Deutschen Musikrat, grundsätzlich dafür ein, allen Menschen einen Zugang zu musikalischen Angeboten zu ermöglichen. Denn die positiven Effekte von Musik sind bewiesen für die Persönlichkeitsentwicklung, für die Gesundheit, für den sozialen Zusammenhalt und für unsere Gemeinschaft, aber auch für Lebensfreude und für lebenslanges Lernen. Bei der Konzeption von unseren Förderprogrammen wird das Thema Inklusion immer aktiv mitgedacht. Das ist uns ganz wichtig. Als Beispiel kann ich vielleicht nennen, wir haben ein Förderprogramm, das heißt Musik für alle, im Rahmen von Kultur macht stark. Da werden Kinder und Jugendliche von 3 bis 18 Jahren gefördert, die eigentlich erschwerten Zugang zu Musik haben oder sich in sozialen oder finanziellen Risikolagen befinden. Und Kinder und Jugendliche mit Behinderung gehören ganz selbstverständlich mit zu dieser Zielgruppe. Das ist ein ganz aktuelles Beispiel. Das ist der erste Bundeskulturförderfonds für den Amateurmusikbereich, nämlich der Amateurmusikfonds. Den gibt es seit 2 Jahren. Da gehen wir jetzt in die zweite Ausschreibungsrunde, die ist gerade gestartet. Und wir kämpfen natürlich jetzt auch für dessen Verstetigung, weil er genau eben auch diese positiven Effekte befördert und weil er so dringend gebraucht wird. Unsere Erfahrung dort ist bei der aktuellen Antragstellung, also beim Amateurmusikfonds, dass es sehr viele Projekte gibt, die einen inklusiven Ansatz haben. Zu diesen Projekten gehören zum Beispiel, ich zähle mal ein paar auf, ein Inklusionsprojekt des TSV Kreinhagen aus Obernkirchen in Niedersachsen, der ein Gemeinschaftskonzert mit dem Chor des Taubblindenwerks plant. Auch in Nordhausen, in Nordhausen in Thüringen, plant das Gitarrenensemble Konfermetzer e.V. ein musikalisches Inklusionsprojekt, in dem es mit dem Förderzentrum St. Martin und der Kreismusikschule Nordhausen kooperieren will, um ein Zeichen für das friedliche Miteinander aller Kulturen, Geschlechter, gesunder und gehandicapter Menschen gleichermaßen zu setzen. Und in ihrem Projektantrag haben die erschreckend darauf hingewiesen, wie diese demokratischen Werte vor Ort aktuell schon unter Druck stehen. Also das zeigt einfach die Bedeutung von solchen Projekten vor Ort. Ja, Frau Meyenburg ist heute auch hier und wird aus erster Hand gleich von ihrem Projekt berichten, was wiederum gefördert wurde im Rahmen des Förderprogrammes Impuls. Habe ich noch eine Sekunde? Ich habe nicht auf die Uhr geguckt. Ja, dann würde ich noch mal ganz kurz allgemein auf das Thema Inklusion eingehen. Das bedeutet, dass jeder Mensch ganz selbstverständlich dazugehört. Und das heißt, dass Menschen mit Beeinträchtigungen im Leben nicht sich selbst an vorhandene Strukturen anpassen müssen, sondern eben umgedreht. Und zu musikalischem Erleben ist jeder Mensch auf seine individuelle Weise fähig. Und jede kann sich auf seine, ihre Art und Weise mit den eigenen Fähigkeiten einbringen. Das ist uns ganz wichtig. Und die Möglichkeit zu musizieren, die soll auch allen Menschen offen stehen. Denn grundsätzlich, und das ist was ganz Besonderes an Musik, kann jeder Mensch durch Musik erreicht werden. Entscheidend ist eben die Gestaltung der musikalischen Impulse und der Angebote. Jetzt hatten Sie im Vorfeld als Frage aufgetan, welche Rahmenbedingungen dafür notwendig sind. Also zentral ist natürlich, dass die Menschen von den Angeboten erfahren können. Also die Information ist ganz wichtig. Netzwerke auf lokaler Ebene und Offenheit für Kooperation und MultiplikatorInnen sind ganz wichtig. Und wir müssen uns auch immer die Frage stellen, wen erreichen wir nicht und warum erreichen wir diese Personen nicht? Und dann dafür brauchen wir ganz dringend, müssen wir die Bedürfnisse der Beteiligten kennen. Also wir brauchen einfach Wissen. Und aber auch ganz konkret, was wir brauchen, sind Proberäume, die barrierefrei sind und auch grundsätzlich verfügbar. Wir brauchen nicht nur, wir müssen nicht nur unser Publikum ertüchtigen, sondern wir müssen auch die Spielstätten ertüchtigen, inklusiv sein zu können. Das bedeutet, dass ganz konkret Turnhallen, Gaststätten, aber auch Toiletten in den Blick genommen werden müssen. Ne? Also über eine einfache Sprache oder über barrierefreie Webseiten. Das sind so ein paar Beispiele, was notwendig ist. Und dafür braucht es natürlich finanzielle Unterstützung, um zum Beispiel Dolmetschende oder erfahrene Dozierende hinzuziehen zu können. Genau, also vielleicht noch, wenn ich noch auf zwei Programme eingehen darf, das ist unter anderem Musik für alle. Genau, dann würde ich nur diese beiden Programme noch nennen, nämlich Musik für alle, was eben besonders diese Kinder und Jugendlichen in den Blick nimmt, und der Amateurmusikfonds, den ich gerade auch schon kurz erwähnt hatte, und würde im Rahmen eines weiteren Programms, was wir hatten, nämlich Impuls, würde ich gerne das Wort weitergeben an Angela Meyenburg. Entschuldigung. Und dann könnte sie uns kurz von einem ganz tollen Beispiel von unserer Zusammenarbeit berichten, konkret. Dankeschön.
Ja, sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordneten, herzlichen Dank für die Einladung, unsere Arbeit und unseren Verein Kulturleben Berlin vorstellen zu dürfen. Mein Name ist Angela Meyenburg und ich bin Gründerin und Geschäftsführerin des Vereins. Und ich habe den Verein 2010 gegründet und leite ihn jetzt seit 14 Jahren. Innerhalb unseres Vereins bieten wir ein großes Portfolio an Tätigkeiten zur Ermöglichung von kultureller Teilhabe durch ehrenamtliches Engagement. Deshalb auch die Mappe. Unsere Kernaufgabe ist es nämlich eigentlich, Menschen mit geringen Einkünften kostenlos Kulturplätze in vielen verschiedenen Kultur- und Sporteinrichtungen im persönlichen telefonischen Gespräch zu vermitteln. Wir sind in Berlin das charmanteste Callcenter der Stadt, so nennen wir uns eigentlich. Denn wenn wir telefonieren, und das ist zum Beispiel ein Bereich, den ausschließlich ehrenamtlich Engagierte durchführen. Dann haben wir ein persönliches Gespräch mit Menschen, die aus unterschiedlichsten Gründen über geringe Einkünfte verfügen, diese bei uns auch nachweisen müssen einmal jährlich. Und wir sprechen über Kultur. Und wir hören eigentlich genau hin, was wünscht sich der Mensch, was braucht er. Ne? Die Frage ist, was so. Wie können wir eigentlich kulturelle Teilhabe ermöglichen? Unsere ehrenamtlichen Kolleginnen und Kollegen sind da sehr eifrig und sehr beflissen. Und ja, insgesamt haben wir vor Corona 52.000 Tickets in der Vermittlung gehabt. Das ist ungefähr so viel Ticketing, wie das Grips im Jahr hat. Jetzt aktuell 23 waren es 35.000 Tickets. In unserer Datenbank sind knapp 29.000 Menschen über soziale Partnereinrichtungen oder als Einzelgäste erreichbar. Unser Verein besteht aus 150 Kolleginnen und Kollegen und davon sind 136 ehrenamtlich und 22% haben einen migrantischen Hintergrund oder Fluchterfahrung und 18% eine Behinderung. Das heißt, wir arbeiten gemeinsam an diesem Thema. Vor 2 Jahren haben wir unsere interne Vermittlungsanwendung mit einer barrierenfreien Benutzeroberfläche ergänzt, sodass auch Menschen mit unterschiedlichen Formen von Behinderung, sinnesbezogen, Lernschwierigkeiten etc., also das Potpourri ist sehr breit, sich bei uns engagieren können. In der Pohlstraße im Tiergarten haben wir ein barrierefreies Büro, sodass auch Engagierte, die auf einen Rollstuhl angewiesen sind, bei uns vor Ort mitwirken können. Weitere Möglichkeiten, sich bei uns ehrenamtlich zu engagieren, und das war ja eine zentrale Frage, auch jetzt, so habe ich das verstanden vom Ausschuss, sind natürlich, das hat auch der Kollege aus Franken schon gesagt, sind natürlich auch die Themen wie Vereinsarbeit, Vorstandsarbeit und so weiter. Tatsächlich legen wir bei der gesamten Arbeit, die wir machen, von der Konzeption bis zur Umsetzung dann, dass es wirklich ehrenamtlich, inklusiv und breit aufgestellt ist. Das ist uns ein ganz großes Anliegen. Und da möchten wir jetzt komme ich zu unserem gemeinsamen Projekt. Und das ist auch sehr interessant für mich, mit unserem Finanzier jetzt quasi hier zusammenzusitzen. Also die Werkstatt Utopia ist das erste und bisher leider einzige inklusive Orchester in Deutschland. Wir sind quasi der Träger dieses Orchesters, was anspruchsvoll orchestrale Musik quasi zum Besten gibt. Das ist ein Laienorchester. Wer möchte, am 2.6. haben wir unser nächstes Konzert im Grips mit dem Titel Wie klingt die Berliner Schnauze? Eine wirklich eigens für das Orchester konzipierte Komposition von Paul Broody. Unser Fördergeber zur Linken, der BCMO, Frau Holz, hat quasi in diesem Rahmen unser Projekt Hänsel und Gretel von Humpernick gefördert. Und das war für unser Orchester, ein, wie gesagt, inklusives Orchester, eine große Herausforderung, denn wir haben mit diesem Orchester quasi das erste Mal uns getraut, mit einer Schule zu kooperieren. Hänsel und Gretel wurde quasi mit der 6. Klasse der Kreuzberger Schule, Waldorfschule, inklusive Klasse, zusammen aufgeführt. Es gab insgesamt 5 Aufführungen. Und wie inklusiv unser Verein das Ganze dann denkt. Zu einer der Vorführungen, ich war im Februar damals in Wuppertal bei dem Waisenhaus, wo quasi ukrainische Waisenkinder untergebracht sind. Und wir haben dort Musik hingebracht. Und da ist es irgendwie über mich gekommen und ich habe eine Einladung nach Berlin ausgesprochen. Im Zuge natürlich, weil ich ja wusste, es gibt diese Vorstellung zu Hänsel und Gretel. Die Erzieher und die Ehrenamtlichen dort vor Ort haben diese Einladung dankend angenommen und sind mit 21 Kindern erschienen, im Alter zwischen 6 und 12 Jahren. Wie breit ist denn das ehrenamtliche Engagement dann in so einer ganzen Veranstaltungsmischpoke, will ich jetzt einfach mal sagen? Nämlich, das beginnt natürlich mit diesen Konzerten, das Orchester ist ein Laienorchester, die Schulklasse. Da gibt es dann aber natürlich auch die Requisiten und das Ganze. Das wurde von den Eltern mit den Kindern ehrenamtlich dann gebaut. So. Dann haben wir diese 21 Kinder da. Da waren dann viele Ehrenamtliche mit mir am dem Wochenende unterwegs und wir haben ihnen quasi Berlin gezeigt. Also das alles war ein Teil von diesem für uns eigentlich relativ kleinen Projekt, weil es war mit 16.220 Euro gefördert. Aber es war ein sehr, sehr runder, inklusiver und ja, freundlicher Ansatz. Und das, finde ich, ist für, ich glaube, in diesen Zeiten sowieso sehr, sehr wichtig. Die Musikerinnen, weil es ja eine Schule ist, mussten sogar Urlaub nehmen, ne, um quasi die Konzerte dann in der Schule zu den Schulzeiten auch durchführen zu können. Das zeigt aber auch, wie hoch das Engagement und wie bereit die Menschen sind, sich musikalisch zu engagieren und ja, wie hoch die Identifikation mit dem Orchester auch ist. Wir haben noch weitere diverse Kunst- und Kulturprojekte, wie zum Beispiel das Projekt Bühne frei, was von der Aktion Mensch gefördert wird. Hier stehen Künstlerinnen mit Behinderung im Vordergrund. Am 8.5. findet hierzu eine Pressekonferenz statt, die gleich zwei unserer Projekte bündelt, nämlich einmal die Kunstperformance und Kunstausstellung mit einer blinden und einer sehenden Malerin und ehrenamtlichen Mitwirkenden vom Rambazamba Berlin. Und das Zweite ist, worüber ich auch ein bisschen stolz bin als Geschäftsführerin, ist die Verleihung unseres ersten Inklusionssiegels an Veranstaltungsorte, die sich das Thema Inklusion vorbildhaft auf die Fahnen geschrieben haben. Denn man darf durchaus auch mal loben und zu motivieren. Das Inklusionssiegel wird im Rahmen unseres Projektes Ich bin dabei, Inklusion wirkt in Berlin, verliehen. Hier geht es um Veranstaltungsorte, die samt ihrer Barrieren erfasst und auf der Webseite barrierefrei.berlin dargestellt werden, sodass Nutzer und Nutzerinnen mit einem Filter nach Art der Behinderung darüber Auskunft erhalten, welche Barrieren es gibt, um selbstbestimmt entscheiden zu können, welche Veranstaltungen in Kultur und Sport sie besuchen wollen. Die Erfassung, auch da wieder ein Aufgabenfeld für Ehrenamtliche, die Erfassung und Eingabe der Barriereinformationen der Veranstaltungsorte wird ausschließlich von ehrenamtlichen Kolleginnen und Kollegen durchgeführt. Das ist gerade im Hintergrund, läuft gerade eine Riesen-Soli-Aktion in Berlin in diesem Bereich. Im Zuge der Euro 24 sind wir mit unserem Kalender Partner, um die Statuten zur Inklusion im medialen und informativen Bereich zu erfüllen der UEFA. Das muss man sich auch mal klar machen. War mir damals nicht klar. Neben diesen Möglichkeiten, habe ich schon eben gesagt, gibt es einige andere Bereiche, wo man sich ehrenamtlich engagieren kann. Aktuell sehen Sie auch den Flyer unseres Ensembles Batumi. Das ist eine langjährige Freundschaft zwischen Georgien und uns. Und die Herren werden 10 Konzerte ehrenamtlich in Berlin wieder zum Besten geben. Bei uns ist der Eintritt frei. Sie sind alle herzlich eingeladen. Damit wir all diese Möglichkeiten anbieten können, sind folgende Voraussetzungen wichtig. Barrierefreie Räumlichkeiten wurden mehrfach genannt. Ich behaupte aber, es braucht auch eine barrierefreie IT, es braucht eine barrierefreie Büroausstattung, es braucht Finanzen für Begleitassistenzen, Ehrenamtspauschalen, ein offenes und bewusstes Team, das bereit ist, mit Menschen mit Behinderung zusammenzuarbeiten, und selbstverständlich kostet das alles Geld. Das ist klar. Ein Faktor Zeit ist da nämlich auch noch mal ganz groß in diesem ganzen Geschäft mit drin. Nämlich für Menschen mit Behinderung ist es viel schwerer, sich ehrenamtlich zu engagieren, weil sie Vertrauen fassen müssen. Sie haben ja quasi Barrieren und sie müssen uns vertrauen. Das heißt, die Dinge dauern länger, das ist so. Und je länger eine Sache dauert, kostet sie meistens auch ein bisschen mehr Geld. So. Und die langfristige Arbeit natürlich mit den Partnern. Da geht es um Bewusstseinsbildung. Wir müssen viel mit unseren Partnern sprechen und ihnen klar machen, hör mal zu, das ist schon gut, wenn wir das so zusammen machen. Für uns ist es nicht nur eben wichtig, dass wir ein gelungenes Projekt, wie damals mit Hänsel und Gretel, worüber ich schon sehr froh bin, umsetzen, sondern dass wir diesen ganzen Rahmen eben halt auch sehen und mit berücksichtigen und Lösungen dann dafür auch finden. Meistens ist es nämlich dann Ad-hoc-Arbeit. Also wir können das nicht langfristig planen, sondern dass sich die ehrenamtlichen Kolleginnen und Kollegen wohlfühlen. Denn an erster Stelle steht für jeden von uns, und das denke ich gilt für uns alle hier auch im Raum, unser Ehrenamt muss uns Spaß machen und wir möchten dafür von der Gesellschaft auch wertgeschätzt werden. Dass wir heute, also ich in Vertretung für unseren Verein, heute hier in diesem Rahmen nach 14 Jahren unsere Arbeit vorstellen dürfen, ist für unseren Verein ein Zeichen der großen Wertschätzung und Respekt. Und dafür bedanke ich mich im Namen des ganzen Teams von Kulturleben. Herzlichen Dank.
Vielen Dank Ihnen beiden für die umfassende Vorstellung. Dann würde ich Frau Klier um Ihre Einführung bitten.
Ja, also ich hoffe, Sie können mich gut verstehen. In die Runde erstmal guten Abend. Bin auch sehr dankbar, dass es möglich ist, dass ich mich virtuell dazuschalten kann, weil ich tatsächlich ganz im Süden in Ursberg bin, aktuell auf einer Vorstandssitzung vom Caritas-Verband CBP. Das ist ja dieser Fachverband für Menschen mit Behinderung und Psychiatrie. Und sonst hätte ich tatsächlich jetzt gar nicht teilnehmen können. Ich möchte mich auch nochmal bedanken, insbesondere beim Herrn Edelhäuser, dass ich zugeschaltet werden konnte und auch ja die Anliegen einbringen kann. Ich habe ein Paper auch also mitgeschickt, also per Mail an den Herrn Gies, glaube ich, geschickt. Und dass es zum Verteilen ist, wo ich die Einrichtung vorstelle. Also wir sind kein Verein, sondern ich bin die Gesamtleitung von einer Einrichtung. Und zwar ist da der Name Regens-Wagner-Zell. Wir sind südlich von Nürnberg in der kleinen Stadt Hilpoltstein, in einem kleinen Ort in Zell. Da trägt sich auch der Name her. Und wir begleiten seit mehr als 150 Jahren Menschen mit einer Hörbehinderung und zusätzlichen Einschränkungen. Und haben in der Zwischenzeit 550 Menschen mit Hörbehinderung aller Altersstufen, die wir begleiten. Ich möchte jetzt auch gar nicht in Anbetracht der Zeit auf unser vielfältiges Angebot eingehen. Ich bin seit über 30 Jahren in der Einrichtung tätig, war als psychologischer Fachdienst und dann später 2015 habe ich die Leitung übernommen. Und durch meine langjährige Tätigkeit dort habe ich auch ein sehr großes Netzwerk zu den Menschen mit Hörbehinderung auch außerhalb unserer Einrichtung. Also wir sind sehr gut vernetzt, zum Beispiel mit dem Bayerischen Landesverband für Menschen mit Hörbehinderung. Also und dadurch finde ich es jetzt besonders, bin ich besonders dankbar, dass ich auch den Menschen mit Hörbehinderung ein Gehör verschaffen kann. Weil wenn ich jetzt meine beiden Vorrednerinnen und auch den Vorredner gehört habe mit den ganzen inklusiven Angeboten, ich sage es jetzt wirklich provozierend, wird eine Behinderung oft vergessen und ist nicht im Blick. Und das sind tatsächlich die Menschen mit einer Hörbehinderung. Mit Barrierefreiheit, die Beispiele, die auch gebracht worden sind, Menschen mit einer Blindheit, mit einer Sehbehinderung, sehr häufig die Barrierefreiheit, was betrifft zum Beispiel Barrierefreiheit in Form von einer Rollstuhlrampe oder sonstigen Möglichkeiten. Aber was tatsächlich die spezifischen Bedarfe, die Menschen mit Hörbehinderung betrifft, wird häufig vergessen. Und ich glaube, das hängt vor allem damit zusammen, dass tatsächlich die Menschen mit Hörbehinderung sich in der Öffentlichkeit nicht so vertreten können. Werden Sie ja jetzt auch aktuell in den Bundestagssitzungen merken, weil einfach diese Kommunikationsbarriere da ist. Man bedarf der Gebärdensprachkenntnis oder es muss ein Gebärdensprachdolmetscher vorhanden sein. Und damit ist einfach immer schwierig, dass diese Menschen sich auch wirklich in der Öffentlichkeit vertreten können. Im Rahmen unserer Arbeit in Begleitung der Menschen mit Hörbehinderung und zusätzlichen Einschränkungen war es auch schon meiner Vorgängerin wichtig, wirklich auch sehr viel kulturelle Arbeit anzubieten, weil es tatsächlich für Menschen mit Hörbehinderung, es wird immer mehr, aber es ist trotzdem noch zu wenig, tatsächlich auch kulturelle Angebote gibt. Im Landkreis, wo wir sind, im Landkreis Roth, da muss ich wirklich sagen, ist in den vielen, vielen Jahren, die wir dort ansässig sind, eine ja, sehr gute Zusammenarbeit und inklusive Arbeit entstanden mit vielen Vereinen vor Ort, sodass wir da, denke ich, schon ein großes Angebot machen können. Was wir vor über 20 Jahren initiiert haben, ist tatsächlich unter dem Namen Zellkultur, dass wir auch in Zusammenarbeit mit der Stadt Roth immer eine inklusive Kulturveranstaltung anbieten für Menschen mit und ohne Hörbehinderung. Und da sieht man auch, dass wirklich es ein zu geringes Angebot für Menschen mit Hörbehinderung gibt, weil da kommen wirklich aus dem bayerischen, ganzen bayerischen Raum, reisen dann Menschen mit Hörbehinderung an, um diesem Kulturangebot auch beizuwohnen. Was tatsächlich der Fall ist, ich habe mich auch mit Mitarbeitenden bei uns in der Einrichtung im Vorfeld einfach auch nochmal zusammengesetzt, was so der Bedarf ist für Menschen mit Hörbehinderung, um inklusiv an kulturellen Angeboten teilnehmen zu können, ist tatsächlich immer der Punkt, dass es nicht ausreichend ist, dass bei Veranstaltungen, sei es Theaterveranstaltungen, Kinoveranstaltungen, eine Gebärdensprachdolmetscher vorhanden sind, die dann im Prinzip die Sprachbarriere versuchen zu überwinden. Also es ist mehr notwendig. Es wäre eigentlich wünschenswert, wenn in viele Projekte, auch Kulturprojekte, Menschen mit Hörbehinderungen, Inszenierungen von Theateraufführungen, Menschen mit Hörbehinderung von Anfang an mit einbezogen werden würden, weil einfach ein anderer Bedarf ist. Das hat sich bei uns zum Beispiel auch gezeigt. Wir haben zwei große kulturelle Projekte mit Bridging Arts. Die sitzen in Nürnberg, haben aber auch einen Sitz in Österreich. Und das ist eine Kulturinitiative, die wirklich Menschen zusammenbringen will mit professionellen Künstlern aus allen Schichten der Bevölkerung, aber auch Menschen mit den unterschiedlichsten Behinderungen. Und da haben wir zwei große Kulturprojekte gehabt und da waren tatsächlich auch unsere Klienten und Klientinnen von Anfang an in die Inszenierung, in die Entwicklung der Aufführung. Einmal war es ein Opernprojekt Rattenfänger von Hamel, das haben wir dann in der Tafelhalle in Nürnberg ein paar Mal aufgeführt. Und ein anderes Mal war es im Zuge von unserer 150-Jahr-Feier, dass wir da so eine Musik-Tanz-Performance aufgestellt haben, zusammen mit diesen professionellen Künstlern, wo aber die Bedürfnisse der Menschen mit Behinderung in die Inszenierung von Anfang an mit eingebunden gewesen ist. Gern mal auf die Website von Bridging Arts gehen oder auf unsere Website und sich das anschauen. Das ist einfach eine ganz andere Form von Kulturangeboten und Inszenierung, als es für uns Hörende gemacht werden würde. Ehrenamtliches Engagement, Teilnahme an Vereinen ist häufig, scheitert es an den Kosten, zum Beispiel für die Übernahme von Gebärdensprachdolmetschern, dass da einfach die entsprechenden Kosten nicht finanziert werden können. Und in Bayern zum Beispiel diskutieren wir ja immer noch über das sogenannte Gehörlosengeld. Das ist jetzt wieder vertagt worden, sodass viele der Hörbehinderten bei uns in Bayern zumindest, und es gibt auch noch ein paar anderen Bundesländern, wo es kein Gehörlosengeld gibt, die finanziellen Mittel oft gar nicht haben, um sich dann die Gebärdendolmetscher auch dann finanzieren zu können und auch bei den Vereinen sind entsprechende Kosten einfach nicht dann oft tragbar und möglich. Also das ist eine große Hürde, gerade diese Kommunikationsbarriere, die Menschen mit Hörbehinderung haben und die Finanzierung von entsprechenden Dolmetschern, die dann diese Kommunikationsbarriere überwinden könnten. Das ist ein großer Punkt von der Vorrednerin ist ein Projekt angesprochen worden, das sie zusammen Taubblindenwerk aufstellen. Also ich denke, das ist ein sehr lobenswertes Projekt. Auch wir begleiten Menschen mit einer Taubblindheit bei uns in der Einrichtung. Wir haben circa 65 Menschen mit Behinderung, alle Altersgruppe, die diese doppelte Sinnesbehinderung haben. Und das ist natürlich dann nochmal ein ganz spezieller Personenkreis. Die brauchen eigentlich immer eine 1:1 Begleitung. Das Gleiche ist auch für die Menschen, die bei uns in der Einrichtung leben, wenn die inklusiv an Vereinsleben, an Angeboten in der Umgebung teilhaben wollen, dann müssen wir immer auch eine 1:1 Begleitung durch Mitarbeiter aufstellen, die dann auch die entsprechende Kommunikationsassistenz übernehmen können. Und das ist, da kommt ein anderes Thema, was jetzt hier nicht das Thema für Sie ist in diesem Ausschuss, natürlich dann die Personalknappheit dazu, sodass wir das zum Teil eben jetzt momentan gar nicht aufstellen können. Und wir können nicht auf Ehrenamtliche einfach aus der Bevölkerung zurückgreifen, weil eben diese Gebärdensprachkompetenz einfach bei den wenigsten vorhanden ist. Das ist vielleicht so die wichtigsten Punkte, auf die schnelle. Und ich denke, dann in den Fragen und Diskussionen kann man ja das ein oder andere dann noch entsprechend vielleicht dann näher eingehen.
Vielen Dank, Frau Klier, auch für die zeitliche Punktlandung. Ja, vielen Dank fürs Ausharren, Frau Thaler und Frau Nissan-Rizwani. Das Klabauter Theater haben wir, glaube ich, alle schon von gehört. Wir sind sehr gespannt auf Ihre Ausführungen. Sie beide teilen sich auch die Redezeit, glaube ich, ja.
Ja. Sehr geehrte Damen und Herren, Frau Vorsitzende. Ich bin vom Klabauter Theater. Mein Name ist Camilla Thaler. Ich bin ein Mitglied von 13 Schauspielern. Das ist ein Inklusionstheater, das für Vielfalt steht. Und auf jeden Fall sind wir haben 13 Schauspieler, darunter auch Gastschauspieler. Darunter haben wir auch, wir haben nicht nur Gastschauspieler, sondern wir spielen selber in anderen Theater. Darunter ich habe mit einem weiteren Schauspieler mal ein anderes Stück gemacht, das Gegenüber Faust. Und ich habe mit meinen Kollegen da mitgespielt und auf jeden Fall, ja, wir sind auf jeden Fall auf verschiedenen, wir sind nicht nur im Klabauter Theater, sondern wir machen auch Fortbildungen und sind da und da mal zu sehen. Also es ist nicht nur das Klabauter Theater, es ist eigentlich, sind wir überall oder versuchen das überall zu starten, wo wir können.
Ja, Karin Nissen-Rizwani, ich bin die künstlerische Leitung seit 2020 und ungefähr gleichzeitig mit Camilla Thaler. Also Camilla Thaler ist etwas länger schon in dem Ensemble. Und man kann sagen, vielleicht um den Rahmen kurz zu erklären vom Klabauter Theater. Also es gibt auf der einen Seite einen Träger, das ist das Raue Haus in Hamburg. Und dann gibt es eine institutionelle Förderung über die Kulturbehörde, die eine Stelle finanziert und den technischen Background. Und dann gibt es Stücke, die jeweils einzeln gefördert sind. Und darin ist es genau wie geschildert, dass das Ensemble komplett beteiligt ist und eben auch FSJlerinnen. Und dazu gibt es etwas zu sagen zu der Tätigkeit der FSJlerin.
Ja, und zwar sind die FSJler ja auch, die helfen natürlich den Schauspielern, die etwas mehr Unterstützung brauchen, das ist klar. Aber die FSJler sind halt nicht nur, also die helfen nicht nur, sie helfen natürlich, aber sie machen das nicht nur, sondern sie sind sogar auch Mitschauspieler. Das heißt, wir versuchen sie genauso gut mit einzubinden, also dass sie mit uns auf der Bühne stehen und quasi auch mit uns spielen und mit uns Stücke erarbeiten. Oder manchmal sind sie sogar auch Soufflöse und arbeiten hinter oder sogar auch vor der Bühne. Ja.
Und zu beobachten ist, was wahrscheinlich an der Länge der Zeit liegt, also die FSJlerinnen sind immer ein Jahr mit im Ensemble und daher auch meistens an 3 Produktionen mit beteiligt und dann dadurch auch sehr identifiziert mit dem Theater, mit dem Ensemble. Und es gibt auch Praktikantinnen, die oft von Schulen kommen, aber auch von Berufsschulen, zum Beispiel der Media School, oder ganz entscheidend ist ein Ausbildungsgang in Hamburg für Ergotherapie, wo die Personen dann 3 Monate auch im Ensemble arbeiten und diese Tätigkeit dann nutzen für ihre eigene Ausbildung. Also sie machen zum Beispiel jetzt gestern, kannst du gleich erzählen?
Ja. Also gestern hatten wir quasi eine fertig ausgebildete, die hatte ihre Ausbildung bei uns im Klabauter Theater, quasi ihre Prüfung hatte sie das gemacht, ihre Prüfung gestern, und hat ihre Prüfung quasi mit uns gemacht.
Genau, da haben wir den Eindruck, dass es da ganz gut ist, weil die Personen, die ins Klabauter kommen, dadurch auch profitieren, für in dem Fall für ihren Ausbildungsgang, und dann auch einen besonderen Grund haben, die Zeit auch als Engagement und unbezahlt dort zu verbringen. Genauso wie für Praktikantinnen in Schulen, also die das dann möglicherweise, es gibt auch die Möglichkeit, in einen Berufsbildungsbereich hineinzuwachsen, der dann 2 Jahre geht, wenn man sich jetzt speziell für Theater interessiert. Und es ist auch noch so eine Besonderheit, ganz kurz, die dort stattfindet am Klabauter Theater. Es gibt verschiedene Projekte nebeneinander, zum Beispiel ein Büroprojekt, ein Gärtnerprojekt. Und das ist insgesamt aber eine Betriebsstätte Theater. Und an allen diesen Arbeitsstätten arbeiten Menschen mit Beeinträchtigung zusammen mit Menschen ohne Beeinträchtigung. Also speziell bei den Stücken ist das halt sehr auffallend, dass es Künstlerinnen mit und ohne Beeinträchtigung.
Ja, apropos Beeinträchtigung, was ich auch noch sagen möchte, man kann auch als FSJler, also man kann auch eingeschränkt sein, also sprich eine Behinderung, das hatten wir auch, eine FSJlerin hatte eine Prothese am Bein und die hat das trotzdem ganz gut gemacht und hat FSJ gemacht. Also sprich, es ist auch möglich, FSJ zu machen mit einer Einschränkung.
Dann wollten wir zu den Rahmenbedingungen etwas sagen, wie die Ausstattung aussieht für das Publikum.
Und zwar ist es so, dass wir ja auch Zuschauer haben, die in Rollstuhl sitzen. Wir haben sowohl eine Rampe im Foyer, wenn man ins Klabautertheater reingeht, gibt es so kleine Treppen, aber daneben gibt es auch extra so eine Rolltreppe. Das ist dann extra für die Rollis, die dann über die Rampe hochfahren können und dann ins Klabautertheatersaal reingehen können. Aber sowohl haben wir auch sowohl für die Schauspieler, die im Rollstuhl sitzen, haben wir dann auch so eine extra Rampe für die Bühne. Da können die hochfahren, die nicht laufen können. Und ja, danke.
Genau, man kann dazu sagen, dass die Schauspielerinnen eine sehr breite, unterschiedliche Form von Beeinträchtigung haben. Also es ist deswegen besonders vielfältig, also dass es da einen Punkt gibt, vorhin war das angesprochen, es werden Texte teilweise größer ausgedruckt oder es werden Texte aufgenommen für Personen, die nicht lesen oder über ihr Hörverständnis die Texte besonders gut wahrnehmen können. Und es gibt so zwei Beispiele innerhalb von Stücken, also ein Stück, das heißt Fenster nach Fenster zum Hof von Alfred Hitchcock, und da wurden Gebärdensprachlerinnen, haben dann die Texte übersetzt und das wurde ein Film daraus gemacht, also dass Personen das dann auch wahrnehmen können, die taub sind. Und bei das Battle der Tollkühnen 13, das Audiodeskription.
Das Battle der Tollkühnen 13, das ist besonders für Menschen, die nicht sehen können. Das heißt, sie sind in ich und ein weiterer Schauspieler des Ensembles, Florian Giese, der hat mit mir die Tastführung gemacht. Das heißt, blinde Menschen haben unsere Kostüme angefasst, haben die Requisiten angefasst, haben so was wir tragen oder haben die Geräusche auch wahrgenommen, die hinter der Bühne stattfanden, also auf dem Stück sozusagen, und haben das dann wahrgenommen und konnten unsere Rollen, die wir gespielt haben, wer wem gespielt hat, dann auch wiedererkennen durch die Stimmen und so. Dankeschön.
Genau, und dann zu den Akteurinnen selbst, also zu den Ensemblemitgliedern, dass überhaupt ermöglicht wird, dass man spielt, dass es teilweise Fahrdienste gibt, also die Personen im Rollstuhl zu den Proben und wieder nach Hause bringen, dass es aber auch eine Möglichkeit gibt, über Taxi das zu klären, den Weg. Dann die erwähnten FSJlerinnen, die ganz stark mit Personen arbeiten und darüber auch die FSJ-Stellen überhaupt ermöglicht werden in dieser Einbindung, also in dieser Funktion. Und es sind Personen tätig, die als Sozialassistenten arbeiten. Also es sind durchaus natürlich Menschen, die dort arbeiten, die nicht ehrenamtlich dort arbeiten, sondern fest eingebunden sind. Es sind nicht viele Personen, aber einige. Und dann, das wollte ich auch übernehmen, die Koordination, wenn Ehrenamtliche am Klabautertheater tätig sind, was überhaupt das dafür nötig wäre, hatten wir überlegt, auf jeden Fall müsste es eine Person geben, die das koordiniert, also die auch die Personen betreut. Und die es gibt ja auch Verträge für diese Zeit. Es gibt auch die Form, was angesprochen wurde, Wertschätzung dessen, was übernommen wird und überhaupt sich in dieser strukturell zurechtzufinden und über einen längeren Zeitraum dort zu bleiben. Genau, dann kommen wir zu dem letzten Punkt, und zwar, was eine Empfehlung wäre für andere, also für Institutionen, was man mitnehmen könnte aus dem Zusammenhang in andere Institutionen. Was würde man? Vieles haben wir schon gesagt, das war dieser eine Punkt, dass es diese Vielfalt und Diversität, das war auch einmal angesprochen von Ihnen, dass es strukturell in der Institution stattfindet. Also dass nicht eine Person sich an eine Struktur anpasst, sondern dass die Struktur in sich die Möglichkeit bereithält für ein vielfältiges Publikum, sei es ohne oder mit Beeinträchtigung. Und das wäre auch eine Empfehlung an Institutionen wie zum Beispiel Stadttheater oder wie Ausstellungsinstitutionen, auch einer, also es passiert in Hamburg zum Beispiel auch an Institutionen wie Kampnagel, kennen bestimmt viele, also die auch sehr viel mit Audiodeskription arbeiten und daran, dass das Publikum auch Zugang findet. Und das ist da eben die Struktur, ist dieser Ansatzpunkt, das hatten wir gedacht. Und die Vielfältigkeit der Einschränkungen auch. Das jetzt gar nicht, jedenfalls ist das unsere Wahrnehmung gar nicht unbedingt, dass immer um eine Einschränkung geht, auf die man da ganz besonders eingeht, sondern etwa eine Möglichkeit findet, dass Personen zusammenkommen mit unterschiedlichsten Einschränkungen psychischer, physischer Art auch künstlerischer Ansätze. Und dass, wenn Personen sehr unterschiedlich arbeiten, das merken wir bei den künstlerischen Teams, die mit dem Ensemble zusammenarbeiten, ist auch so ein Lernen, was nicht aufhört, also voneinander. Und das ist auch eine ganz, also jedenfalls aus meiner Sicht eine Beobachtung, dass die Personen voneinander lernen und ein Interesse nur, in Anführungszeichen, man denkt, man lernt jetzt, man kommt hin und weiß etwas über die Personen, die dort spielen, sondern andersrum mit einer Erfahrung, auch einer ästhetischen Erfahrung haben.
Oder dass es auch wichtig ist, dass verschiedene Regisseure arbeiten, nicht nur die ein, sondern man kann nur besser lernen, wenn man mit verschiedenen Menschen auch arbeitet. Und so sammelt man sich auch seine eigenen Erfahrungen.
Genau, und zum Abschluss vielleicht noch, dass es gut ist, Orte zu wechseln, dass man da feststellt, zum Beispiel was Gastspiele betrifft, es gibt ein Festival, Hauptsache frei in Hamburg, wo die Möglichkeit gibt, jetzt auch ein Stück zu spielen, School of Love. Und dass es dann aber doch oft dann lieber doch die Entscheidung kommt, es an dem Ort zu spielen, weil es einfacher ist. Und dass es halt immer dieser Aufwand und diesen zusätzlichen Raum, den es benötigt, dass der mitgedacht wird. Dadurch auch so durch Raumwechsel viel stattfindet. Und dieser letzte Punkt.
Dass man auch, dass viele Regisseure auch, finde ich auch, wenn sie zum Beispiel wissen, dass es ein Mensch mit Einschränkungen ist, auch, ne, auch viel Geduld mitbringen, auch vielleicht nicht immer sofort gleich streng werden, sondern erstmal mit Geduld mit der Person arbeiten. Weil wenn man zum Beispiel Text oder so auslernt, hat man es ja auch, braucht man ja auch seine gewisse Zeit. Und vor allem auch Menschen mit Einschränkungen haben, brauchen ja eine gewisse Zeit, bis sie das drauf haben oder bis sie das auswendig lernen. Und ich finde es dabei besonders wichtig, dass ein Regisseur auch ganz schön viel Geduld mitbringt. Nicht schnell sozusagen ausrastet, sondern auch viel mit Geduld, auch mit viel Feingefühl. Ja, danke.
Und jetzt ist im Moment ein Vorhaben mit dem Goethe-Institut in Frankreich, was spannend ist, wie es in anderen Ländern eigentlich aussieht, dass man das vergleicht, die Arbeitsweisen, und so einen Austausch macht. Da ist auch das Tiqua-Theater aus Berlin dabei. Und da guckt auch, wie sind die strukturell aufgestellt und wie wird dort mit ihren Amtlichen gearbeitet.
Weil auch Theater hat jedes Theater hat von Land zu Land auch seine eigene Kultur. Kein Theater arbeitet anders. Und ich glaube, das ist auch mal wichtig zu sehen, auch untereinander, wie arbeiten die verschiedenen Kulturen zusammen oder welche Kultur ist zum Beispiel ganz anders. Und das ist auch wichtig für Inklusion und auch für die Schauspielerei.
Vielen Dank.
Ja. Vielen herzlichen Dank für Ihre Ausführungen. Ja. Haben sich bei den Kolleginnen und Kollegen schon Fragen aufgetan? Herr Gassner-Herz, dann Frau Ruf und Frau Fester.
Ich bin jetzt nicht damit gerechnet, dass ich als Erster dran bin. Bitte? Unverhofft kommt oft, so ist es. Ich würde mich gern als Erster an Herrn Brandt wenden. Es war mir als Mitglied des Parlamentskreises Fasnacht, Fasching, Karneval ein großes Anliegen, auch hier mal über das Karnevalsengagement zu sprechen, weil Sie haben es eingeführt. Es ist ein großer Teil des ehrenamtlichen kulturellen Engagements in Deutschland. Es ist regional höchst unterschiedlich, bei mir zu Hause aber höchst relevant, wenn nicht sogar lebensnotwendig. Und darum war es, bin ich froh, dass Sie heute da sind. Und es ist kein Zufall, dass ich gerade bei diesem Thema an Sie gedacht habe, weil ich sehr auffällig fand, Entschuldigung, bei den Umzügen bei uns in diesem Jahr und auch in den vergangenen Jahren, wie Sie haben es angesprochen, sichtbar und selbstverständlich Menschen mit verschiedensten Einschränkungen bei der Fasnacht mitmachen können, weil es da auch kreative Möglichkeiten gibt, Menschen auf all ihre vielfältige Art und Weise einzubinden. Und es war mir wichtig, die Sichtbarkeit heute auch noch mal mit Ihrem Besuch hier zu unterstreichen. Und ich war am vergangenen Freitag kochen bei der Lebenshilfe bei mir im Wahlkreis. Und kaum einer der Mitköche, habe ich denen erzählt, dass wir uns heute hier treffen. Da haben eigentlich alle gesagt, jawohl, Fasnacht ist die wichtigste Jahreszeit. Und eigentlich fast alle haben gesagt, dass sie fastnachtlich aktiv sind und teilweise auch in Zünften und bei den Umzügen dabei sind. Das fand ich schon beeindruckend, wie hoch da die Quote ist. Darum war mir wichtig, dass Sie das heute hier ansprechen. Ich fand auch bemerkenswert, dass wir jetzt eigentlich von allen hier gehört haben, dass es auch um Räumlichkeiten geht, um öffentliche Räume, die barrierefrei sein müssen. Das hatten wir hier schon häufiger festgestellt, dass Selbstwirksamkeitsräume auch tatsächlich physische Räume sind und nicht nur theoretisch. Das wird, glaube ich, ein großes Ding sein, dass wir uns ein Stammbuch schreiben müssen, dass einfach Engagement dann vermutlich hauptsächlich kommunale Räume braucht, in dem es auch stattfinden kann, die auch so angepasst sind, dass jeder sich einbringen kann. Das fand ich jetzt da nochmal bemerkenswert. Sie hatten von dem Inklusionspreis gesprochen. Ich würde mich freuen, wenn Sie da vielleicht noch ein, zwei Beispiele hätten, was für Projekte Sie da ausgezeichnet haben. Und dann hätte ich noch eine Frage an Frau Thaller, weil ich sehr viel Statement hatte und wenig Frage. Mich würde interessieren, was bedeutet es denn für Sie, im Klabauter Theater aktiv zu sein, wie Sie Ihre Position in der Gesellschaft fühlen? Also hat das für Sie, Ihr Engagement im Theater, einen großen Unterschied gemacht, wie Sie sich in der Gesellschaft angenommen oder positioniert sehen?
Also erstmal danke für die Frage. Also ich fühle es sehr, ich finde es persönlich sehr wichtig und fühle mich da auch eigentlich relativ ernst genommen, weil ich mich mit vielen Menschen schon darüber geredet habe, dass Inklusion mit der Schauspielerei generell so ein Thema ist, dass es sehr wenig Aufmerksamkeit, was im Punkto Schauspielerei betrifft. Weil, wenn Sie mich fragen, fühle ich das so, dass Inklusion zwar auch viel im Theater ist und das ist auch sehr wichtig, aber was noch auch sehr wichtig ist, dass Inklusion auch mehr im Film- und Fernsehbereich ist, weil ich finde, da ist Inklusion noch sehr wenig. Und da muss sich mehr eingesetzt werden, dass es auch im Film und Fernsehen und auch in den Schauspielschulen mehr eingesetzt wird, dass Schauspieler mit Handicaps mehr gezeigt werden. Und dafür möchte ich mich einfach einsetzen, sowohl für Film, für Fernsehen und für Theater. Das, finde ich, ist halt noch ein sehr großes Thema in der Gesellschaft.
Herr Brandt?
Ja, vielen Dank. Ja, Herr Gassenherz, freut mich sehr, dass Sie die Wichtigkeit und das Gewicht unseres Brauchtums da in die Waagschale nochmal geworfen haben. Tatsächlich ist es so, dass viele Vereine von diesen 5.300, die wir haben, schon, wie Sie richtigerweise sagen, das Thema als selbstverständlich erachten. Einige noch nicht. Wie gesagt, es wäre schön, wenn alle das für selbstverständlich erachten. Deswegen braucht es sozusagen etwas Nudging. Also wir müssen die Leute mit positiven Aspekten zu dem bringen, was Gutes zu tun. Deswegen haben wir diesen Preis ausgelobt, der mit einem Geldbetrag, wie gesagt, dotiert ist. Und die letztjährigen Preisträger sind Vereine, die sich besonderermaßen in diesem Thema engagiert haben. Das ist zum Beispiel ein Verein, der eine eigene Inklusionssitzung gemacht hat, der eine Rampe gekauft hat für 10.000 Euro, dass diese Menschen mit Rollstuhl auf die Bühne können. Das eine ist, Zuschauer zu haben mit Handicap. Das andere ist, Menschen zu integrieren auf einer Bühne. Und wie gesagt, nochmal das Thema kommunale Hallen, um es das fünfte Mal zu sagen, ist ein Thema. Und wir hatten auch einen Verein als Preisträger, der einen Tänzer mit Rollstuhl in eine Tanzgruppe integriert hat, was noch ein größeres Thema ist, weil der ja ganz jährlich im Training ist und so weiter. Trainingsräume, Pausenräume, sanitäre Anlagen und natürlich dann auch auf Bühnen das Thema Barrierefreiheit. Und ein witziges Beispiel, die haben dann einen Tanz gemacht, Lukas, der Lokomotivführer, er war dann logischerweise die Lokomotive mit einem Rollstuhl. Also man kann das auch ganz charmant und nett integrieren. Und da gibt es viele Beispiele von Vereinen, die sich da verdient gemacht haben und die Ideen auch haben. Wir als Verband wollen das natürlich ein bisschen bündeln und auch den Leuten so ein bisschen eine Idee an die Hand geben, sind aber ehrlicherweise als Verband auch noch am Anfang mit dem Thema und wir suchen da auch die Hand der Politik. Ich hatte mich mit der Abgeordneten aus Bayern, der Frau Fischer-Brendel, mal Inklusionsbeauftragte ihres Zeichens ausgetauscht. Da brauchen wir einfach mehr, ich sag mal, Anknüpfpunkte, um uns da auszutauschen miteinander, was man da machen kann, was möglich ist und wie wir den Vereinen, den Menschen helfen können, dass es am Ende wirklich selbstverständlich ist.
Dankeschön, Frau Nissen-Rizwan. Ich glaube, ich hatte Ihnen das Wort abgeschnitten. Sie wollten noch was ergänzen?
Also ich habe nur kurz gedacht, tatsächlich, ohne das jetzt unbedingt sagen zu wollen, aber das passt vielleicht zu der Frage mit der gesellschaftlichen Anbindung, dass es jetzt gerade ein Interesse gab von einer ZAV, das ist eine Agentur für Schauspielerinnen, die es in jeder Stadt gibt, in jeder größeren Stadt, wo sich Schauspieler bewerben können, um aufgenommen zu werden, auch für Film und Theater und so weiter. Und dass Sie jetzt gerade gucken, jetzt gucken wir erstmal die Räumlichkeiten an. Wie sind die Zusammenhänge, dass die Schauspielerinnen aus dem Ensemble dort vorsprechen können, um eventuell durch eine Agentur auch einen anderen Zugang zu finden. Aber das war der Gedanke.
Dankeschön. Dann Frau Ruf, bitte.
Also zuerst mal herzlichen Dank, dass Sie hier sind, dass Sie uns so ausführlich auch schon berichtet haben. Ein Großteil meiner Fragen hat sich praktisch mit dem, was Sie gerade gesagt haben, erledigt. Deswegen habe ich ein bisschen Raum vielleicht auch noch für den einen oder anderen Kommentar. Also ich bin immens beeindruckt. Ich weiß, wie schwierig ehrenamtliches Engagement ist ohne Inklusion, weil viele Vereine noch traditionell herkömmlich arbeiten und bin jetzt auch schon ein bisschen älter. Früher war das noch nicht so Thema. Deswegen ehrenamtliches Engagement ist immer herausfordernd und wenn man dann noch den Anspruch hat, alle mitzunehmen, ist es natürlich noch mal viel herausfordernder. Deswegen, ich habe mich sehr über diese positiven Beispiele gefreut, auch über diesen Inklusionspreis. Meine Töchter tanzen beide, ich komme aus der Karnevalhochburg Wiesbaden, also ganz, ganz hervorragend. Die tanzen in einem Verein, machen Garde- und Showtanz. Also ich weiß, wie groß da das Engagement tatsächlich ist. Das Problem mit den Hallen kennen wir auch. Oftmals sind es kommunale Hallen, die genutzt werden, die schon ein bisschen älter sind, auch als Barrierefreiheit noch nicht so eine riesige Rolle spielte. Viele Kultureinrichtungen bei uns sind in, passt ja auch ein bisschen, wenn das so in den Independent-Bereich geht, sind in alten Fabriken etc. pp. Da ist die Barrierefreiheit schwierig. Das müssen wir uns alle auf die Fahne schreiben. Ich hätte aber dennoch eine Frage und zwar, oder ein paar habe ich noch. Wir haben jetzt viel über diese organisatorischen Dinge gesprochen, über Barrierefreiheit in Form von Gebärdendolmetschern, in Form von Rampen etc. pp. Aber welche Dinge darüber hinaus sind dann noch wichtig als Erleichterung für Vereine im Kulturbereich, für kulturelle Initiativen, die sich gerade diesem Inklusionsgedanken ganz besonders verschrieben haben? Das ist das eine. Und dann noch eine sehr konkrete Frage an Sie, Frau Holz. Musik, Chöre, Orchester gibt es ja nicht nur in Großstädten, sondern auch im ländlichen Raum. Wie sieht die Situation denn da aus und welche zusätzlichen Herausforderungen oder was braucht es da zusätzlich noch? Mein Eindruck ist, dass das sehr, dass so divers wie die kulturellen Vereine sind, so divers sind auch die Anforderungen, weil es halt auch davon abhängt, wie viele Menschen mit einem Förderbedarf oder mit einer Beeinträchtigung in einem Verein sind. Ich sage jetzt mal ein bisschen salopp, wenn da einer ist, der eine Gehbehinderung hat oder vielleicht körperlich ein bisschen beeinträchtigt ist, lässt sich das alles natürlich sehr viel leichter stemmen. Ich weiß, das ist jetzt eine Riesenfrage, die wahrscheinlich nicht einfach zu beantworten ist, aber welche Unterstützung kann denn Politik dann noch leisten, damit das also besser wird? Das wird nicht von heute auf morgen mit einem Schnipp alles gut, aber dass wir mal so einen Fahrplan haben. Danke.
Üblicherweise sammeln wir immer ein paar Fragen, weil wir viele Sachverständige haben. Dann wäre Frau Fester die Nächste.
Es gibt auch viele Abgeordnete gegenüber von den vielen Sachverständigen. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Danke auch an Sie alle im Netz und hier für die super interessanten Vorträge. Ich habe sehr, sehr viele Fragen, aber eine kleine Vorbemerkung erlaube ich mir auch. Es sind unfassbar viele Themen, die sich hier, finde ich, gerade kreuzen. Und wir sind ja der Ausschuss für Engagement. Deswegen stelle ich ein paar der Fragen, die ich eigentlich hätte, nicht, weil ich gerne sozusagen versuchen möchte, zu fokussieren auf den Bereich des Engagements, auch wenn ich sehr viel einfach allein von der Begegnung von Kultur und Inklusion als riesige Themen auch total allein interessant finde. Aber deswegen jetzt ein paar Fragen zum Thema Engagementförderung. Ich würde mal gerne bei Ihnen, Frau Klier, anfangen. Ich fand es nämlich unfassbar spannend, dass Sie beschrieben haben, dass Engagement in dem Bereich von Menschen, in der Arbeit mit Menschen mit Hörbehinderung beziehungsweise dann auch wiederum in der Begegnung der Kultur total schwer ist, weil so wenige Menschen Gebärdensprache beherrschen. Und ich habe mich gefragt in dem Zusammenhang, inwiefern, ich höre mich, glaube ich, gerade doppelt, ich weiß es nicht genau. Ich habe mich gefragt, inwiefern der Staat dafür einspringen könnte, das Engagement für Menschen mit Hörbehinderungen im kulturellen Sektor stärken könnte, indem zum Beispiel Fortbildungen angeboten werden, um die Gebärdensprache zu erlernen und entsprechend dann das eigene Engagement auch ausführen zu können. Und eine zusätzliche Frage wäre da, welchen Einfluss hat Digitalisierung auch darauf, die Inklusion von Menschen mit Hörbehinderung einfacher zu machen und zum Beispiel auch die Begegnung mit Menschen, die eine Gebärdensprache nicht beherrschen, sowohl auf der Bühne als auch dahinter und daneben. Das finde ich auf jeden Fall sehr interessant, was Sie sich da vorstellen können, vielleicht auch, was es schon gibt und wie wir da staatlich weiter andocken können. Dann einmal an Sie, Frau Meyenburg. Ich glaube, ich muss noch einmal nachfragen. Ich habe das Gefühl, Sie sind eine eierlegende Wollmilchsau. Das ist ja großartig. Also, ich habe gehört, Sie betreiben Vermittlung von Kulturzugängen für Menschen, die sich das im Zweifel sonst nicht leisten können, haben dafür unfassbar viele Tickets. Das wird verteilt durch Engagement von Behinderten. Und es ist aber es ist nicht explizit für behinderte Menschen, sondern es ist hauptsächlich ausgeführt für. Ich glaube, ich wüsste gerne noch mal so ein bisschen, ist es Engagement von und für behinderte Menschen oder maßgeblich von, und das Attribut, an wen Tickets verteilt werden, quasi ist tatsächlich eher sozioökonomischer Status. Wie ist da die, also wie viel Überschneidung gibt es da in den eigenen Beobachtungen? Das finde ich total interessant. Und sind Sie außerdem ein kulturpädagogisches Zentrum? Oder was sind die Projekte, die Sie auch noch erzählt haben? Ich finde es ganz großartig, aber ich habe es noch nicht ganz verstanden, glaube ich. Genau, und dann zu guter Letzt auch noch einmal an das Klabautertheater, auch zum Thema Ehrenamt. Was ist der Schlüssel? Also Sie haben uns ja beschrieben, es gibt einige auch festangestellte Sozialarbeitende, wenn ich es richtig verstanden habe. Sind alle anderen, also zum Beispiel auch Sie als Geschäftsführerin, künstlerische Leitung, tatsächlich ehrenamtlich da? Ist das Ensemble auch ehrenamtlich? Also ist es letztendlich eigentlich theatrales Engagement von behinderten Menschen? Genau, ich glaube, ich würde es gerne einordnen und auch da dann zum Thema Vorbilder auch in Film und Fernsehen fragen, wäre es, sollte meine These stimmen, dass alle irgendwie auf eine Art und Weise ehrenamtlich da sind, wäre es dann nicht auch schön, teilweise in die Professionalisierung noch weiterzugehen? Genau, was sind da die eigenen Vorstellungen? Das würde mich interessieren.
Vielen Dank. Ich würde gern Frau Klier zuerst das Wort geben. Das waren jetzt eine Menge Fragen.
Also ich versuche wirklich kurz darauf zu antworten. Also einmal die Kommunikationsbarriere, Gebärdensprache. Also Gebärdensprache ist eine Sprache, würde ich sagen, wie jede Fremdsprache auch, die man einfach lernen muss und um sie wirklich dann auch zu beherrschen, auch anwenden muss. Und es gibt wirklich auch schon sehr viele positive Beispiele und vielleicht könnte man da auch weitergehen, dass zum Beispiel an verschiedenen Schulen gibt es ja auch immer wieder so diese Wahlfächer, Spanisch oder andere Sprachen noch zu erlernen. Auch hier, ich weiß es also nicht, wie es in anderen Bereichen ausschaut, aber Nürnberg und auch wir hier im Landkreis eine Schule haben, die wirklich das Wahlfach Gebärdensprache in der Zwischenzeit als Kurs anbieten. Und Gebärdensprache ist tatsächlich, das merken wir immer wieder, gerade auch bei jungen Leuten, das übt eine unheimliche Faszination aus. Junge Leute wollen auch diese Gebärdensprache erlernen. Und das ist natürlich dann auch, um die da auch anwenden zu können, ist ja der Kontakt zu Menschen mit Hörbehinderung dann notwendig. Und dann suchen die natürlich auch den Kontakt häufig zu uns. Und auf die Art und Weise kann man natürlich auch den einen oder anderen ehrenamtlichen Begleiter gewinnen. Also ich denke, wenn man sowas auch entsprechend noch ausbauen könnte, wäre gut, weil ich glaube, dann könnten wir gerade auch junge Leute sehr motivieren, in dem Bereich auch noch anders sich zu engagieren und tätig zu sein. Das ist natürlich dann immer ein Problem für die Schulen der Finanzierung, weil es wird einem kaum einer Schule einen Lehrer geben, der die Gebärdensprache so beherrscht, dass es ja auch lehren kann. Also müssen die dann sich im Prinzip einen Dozenten oder eine Lehrkraft von außen entsprechend einkaufen. Wir selber machen das auch vor Ort. Wir bieten auf, wir haben ausgebildete Gebärdensprachdozenten bei uns als Mitarbeitenden auch in der Einrichtung, die auch Gebärdensprachkurse dann für Bürger und Bürgerinnen aus der Region anbieten. Ist aber tatsächlich dann auch immer wieder so eine Finanzierungsgeschichte, wie man sowas dann auch entsprechend aufstellen kann. Ich denke, da, wenn es mehr Angebote und Möglichkeiten gäbe, könnte man sicherlich dann auch in dem Bereich diese Kommunikationsbarrieren zumindest mit einem Schritt dementsprechend entgegenwirken. Die digitalen Möglichkeiten sind vielfältig für Menschen mit Hörbehinderung. Also das ist, denke ich, schon eine sehr große Chance. Es gibt auch KI, macht es möglich, in der Zwischenzeit auch Programme, wo man also mithilfe von einem Avatar sich einen Gebärdensprachdolmetscher zuschalten kann. Die sind für den alltäglichen Gebrauch gar nicht mal so schlecht in der Zwischenzeit. Also das ist sicherlich eine Möglichkeit, damit zu kommunizieren. Man, da gibt es vielfältige Angebote. Zum Beispiel weiß ich über unsere Mitarbeiter, dass es auch für viele Filme in der Zwischenzeit, die auch in den Kinos gezeigt werden, Apps gibt, wo dann die entsprechenden Untertitel eingeblendet werden. Ist sicherlich eine Möglichkeit, dass die da auch entsprechend ins Kino gehen können. Hat nur tatsächlich den Nachteil, Sie schauen entweder auf Ihr Handy, auf die App, um den Untertitel zu verfolgen, oder Sie können den Kinofilm sehen, aber dann können Sie den Untertitel nicht lesen. Da wäre auch also so der Wunsch von vielen, dass eben auch Kinos anders ausgestattet sind. Und ich denke, was eine gerade Digitalisierung eine große Möglichkeit bieten würde, wäre tatsächlich nicht Informationen in leichter Sprache oder einfacher Sprache, in welcher Form und auf welchen Plattformen auch immer, ich denke jetzt auch zum Beispiel an Museen anzubieten, sondern tatsächlich mit Gebärdenvideos da die Digitalität zu nutzen, um da mehr anzubieten, ist natürlich ein großer zeitlicher Aufwand. Aber das wäre tatsächlich ein Weg, um Menschen mit einer Hörbehinderung noch einmal größere Barrierefreiheit zukommen zu lassen. Weil das muss man einfach sagen, viele Menschen mit einer Hörbehinderung, der Zugang zur Lautsprache ist nicht und damit auch zur Schriftsprache ist nicht ihnen so gegeben, wie es dem Großteil der Bevölkerung auch. Die Schriftsprachenkompetenz ist bei vielen Menschen mit einer Hörbehinderung nicht so ausgeprägt und hoch wie bei vielen anderen mit dem gleichen Bildungsniveau. weil einfach der Zugang zur Schriftsprache nicht so natürlich ist wie für uns. Das vielleicht, ich hoffe, ich habe da so die wichtigsten Punkte Ihrer Fragen beantwortet. Ja.
Vielen Dank. Dann war das Klabautertheater über Strukturen und Vermischung zwischen Haupt- und Ehrenamt angesprochen.
Also man kann sagen, das Klabautertheater hat letztes Jahr 25. Jubiläum gefeiert und es hat angefangen als ein komplett ehrenamtliches, strukturelles Theater innerhalb des Thalia-Theaters. Gibt es diesen Bereich Thalia-Freund, das gibt es auch noch, eine Eisenhans-Gruppe. Daraus ist es herausgegangen und dann wurde ein Träger gesucht, damals von der damaligen Leiterin Astrid Eggers und gefunden. Das war das Raue Haus und über das Raue Haus werden die Verträge des Ensembles, das sind Verträge, das nennt sich mittlerweile anderer Leistungsanbieter. Das ist kein Werkstattvertrag, sondern ein Vertrag, der sich orientiert in Richtung erster Arbeitsmarkt. Und dann kommt noch dazu beim Klabautertheater, dass durch die institutionelle Förderung, wie an andere Privattheater in Hamburg auch, so eine Professionalisierung auch strukturell gerade sehr stark stattfindet. Da geht es um Aufführungszahlen auch und wie viele Inszenierungen und solche Dinge. Und das führt wiederum, darüber habe ich gerade sehr stark nachgedacht, weil ein großes ehrenamtlicher Teil sind einmal die FSJlerinnen, sind Praktikantinnen, alle anderen, die dort arbeiten, meine Stelle, die Stelle einer Produktionsassistentin, die über die institutionelle Förderung der Kulturbehörde finanziert wird, und des Sozialassistenten, der über das Raue Haus finanziert wird, und die FSJlerin eben, die wiederum über eine Behörde mit einem sehr geringen Gehalt finanziert werden, und auch das Ensemble, das über ein sehr geringes Gehalt verfügt, was behördlich strukturiert ist. Und da könnte sich noch einiges tun, weil da ist so, wenn man sich es ist ein großes, was heißt, es bringt viel, also man, ich habe den Eindruck, es bringt sehr viel Spaß allen oder es gibt sehr viele gute Momente innerhalb der Inszenierung, aber es ist auch mit sehr viel Arbeit für alle verbunden, auch für das Ensemble. Und da ist jetzt so mittlerweile, wo man denkt, die Verhältnismäßigkeit dieser behördlichen Verträge stimmen nicht. Da müsste sich was tun. Also das und da geht es im Moment eher nur so um geringfügig. Es gibt immer einen Teil, alle Einnahmen des Theaters fließen in die Gehälter des Ensembles. Aber es gibt eben eine bestimmte Abmachung auch, wie groß der, das sind vielleicht, ich glaube, 152 Euro, die über diesen Satz hinausgehen, der Miete und alles beinhaltet. Und das ist einfach sehr, sehr wenig für viel Arbeit. Und dann vielleicht der letzte Punkt noch, weil das haben wir vorhin nicht gesagt, dass zu den ehrenamtlich Engagierten vor allem auch der Förderverein gehört, des Klabautertheaters. Und das sind vor allem Menschen, die ganz in engem Kontakt, also es sind Eltern oder Betreuerinnen, die sehr interessiert sind schon über einen langen Zeitraum und darum sich kümmern, auch Gelder einzuwerben für die Stücke. Und da ist die Einbindung über das Interesse an den Personen und an dem über einen langen Zeitraum. Und das hatten wir vorhin noch nicht gesagt.
Eine kurze Nachfrage bitte noch. Wie ist denn der zeitliche Umfang des Einsatzes des Ensembles? Muss ich mir das vorstellen als eine Art Vollzeitbeschäftigung, analog einer Werkstatttätigkeit? Oder?
Also das Klabautertheater ist an sich als Werkstatt anerkannt, aber persönlich, also wenn man jetzt das aus dem Persönlichsten betrachtet, sieht, würde ich eher sagen, dass das Klabautertheater von der ganzen viel Arbeit, die wir machen, mit viel Text und auch würde ich das persönlich für mich auf den ersten stellen und ich würde auch vielleicht sagen, dass man es auch verdient, ein bisschen mehr Geld zu verdienen, weil gerade in der heutigen Zeit verdienen wir damit sehr wenig. Also für mich persönlich würde ich sagen, dass es erstens auch sehr wichtig ist, dass es in ferner Zukunft, dass wir dafür auch mehr Geld verdienen. Und ja, danke.
Vielleicht ergänze nur noch kurz zu den Arbeitszeiten. Also es sind 30 Stunden pro Woche. Immer sind die Probenzeiten entweder also von 9:30 bis 15 Uhr oder eben abends, wenn Aufführungen stattfinden. Der Unterschied jetzt zu anderen Theatern ist, dass es nicht zwei Probeneinheiten gibt. Oft sind sie dann morgens und abends, sondern entweder oder. Sehr feste Zeit.
Ich würde mir da ganz kurz auch noch eine quasi Nachfrage erlauben, weil ich einfach gerade nicht sicher bin, was die Rechtsstellung betrifft. Also politische Bemerkung. Ich finde, dass Menschen, die 30 bis 40 Stunden in einer Werkstatt arbeiten, auch sehr viel mehr verdienen sollten als das, was sie gerade tun. So, das ist eine politische Bemerkung. Aber ich habe mich gerade gefragt, ob das prinzipiell, weil es ja nicht als Gehalt gewertet wird, weil sonst müsste das qua Mindestlohngesetz sehr viel mehr sein, ob eigentlich alle Menschen mit Behinderung eigentlich quasi Teil des Ehrenamtssektors sind, weil sie qua Aufwandsentschädigung vergütet werden. Das ist aber gerade wirklich eher so eine Frage in den Raum, weil dann habe ich das Gefühl, müssen wir dieses Thema nochmal mit einem anderen Blickwinkel und einer größeren Intensität betrachten.
Wollen Sie dazu noch einen Satz sagen?
Ja, vielleicht an einem Beispiel. Also Frau Thaler sagte vorhin, dass sie in einem Stück gespielt hat, was außerhalb des Klabautertheaters stattfand. Und es ist so, dass alle Künstlerinnen, die am Theater arbeiten, in den Teams, erhalten alle das Geld über Honorarverträge, die über Förderanträge finanziert sind. Also keiner arbeitet umsonst am Klabautertheater, auch nicht die Künstlerinnen, die dort mitarbeiten. Und die Gehälter, die die beiden Ensemblemitglieder dafür bekommen haben, also an dem Beispiel waren das 2.500 Euro pro Person, fließen dann, darf nicht die Person erhalten, weil das würde sofort abgezogen werden von den Grundkosten. Und da alle anderen Personen, die künstlerisch arbeiten, verdienen dieses Geld. Also da ist so eine Spanne, wo wir jetzt auch merken mit der Professionalisierung, da denke ich auch sehr viel drüber nach, jetzt mit, was ich vorhin geschildert habe, mit der Agentur. Das gibt eine große Interesse und Anfrage auch gerade auch an den Schauspielerinnen, weil es fehlen tatsächlich auch Schauspielerinnen mit Beeinträchtigungen, mit Spielerfahrung und so weiter auf dem ersten Arbeitsmarkt. Aber diese Kluft zwischen der werkstattähnlichen Form strukturell und des ersten Arbeitsmarkt ist doch sehr groß. Und die Bedingungen, wenn jetzt so die Anfrage ist, ja eigentlich sollte doch die Schauspielerin auch auf dem ersten Arbeitsmarkt in einem Theater gut eine Tätigkeit finden. Da kommen dann wieder diese räumlichen, strukturellen, dieser Umkreisfrage. Also es ist so eine, und diese Spannung, dieses Sandwich, das empfinde ich sehr stark und auch als ein gewisses Problem, wo man entweder denkt, wofür entscheidet man sich, dass man ein ehrenamtlich theaterwissenschaftliches Projekt oder theaterpädagogisches Projekt bleibt, wie es die Historie des Klabautertheaters ist, oder weiter Richtung in Professionalisierung geht, was dann aber auch mit Flexibilität, mit viel Arbeitseinsatz, also eher die ganzen Kriterien des ersten Arbeitsmarktes, die das beinhaltet, das spürt man so. Und für was entscheidet man sich, wenn eigentlich im Ergebnis also jetzt auf das Ensemble bezogen, dass jetzt in dieser Form von Wertschätzung sehr gering ist. Und das betrifft, das ist nochmal was anderes. Deswegen ist Ihre Frage mit dem ehrenamtlichen Status, würde ich das bejahen?
Ja, vielen Dank. Wir müssen jetzt ein bisschen aufpassen, dass wir nicht in die Debatte SGB und Arbeit und Soziales abrutschen. Frau Meinburg, Sie hatten intensiv genickt und Frau Holz war auch direkt angesprochen, wenn Sie die Bälle aufnehmen möchten. Mit Mikro.
Entschuldigung. Ich würde vielleicht ganz kurz auf Ihre beiden Fragen eingehen wollen. Die erste Frage, was sind wir? Wir sind ein gemeinnütziger Verein, der sich verschrieben hat, kulturelle Teilhabe für Menschen mit geringen Einkünften zu ermöglichen, sie zu aktivieren. Und das machen wir über verschiedene Wege. Und diese Wege sind zum Teil auch so unterschiedlich wie die Menschen selbst. Also das muss man sich eben auch klar machen, weil kulturelle Teilhabe ist ein sehr komplexes Thema. Also unser Verein wurde zweimal von der Universität Hildesheim im Bereich Customer Development und sogenannte Nicht-Kulturnutzer evaluiert. Und kulturelle Teilhabe ist sehr stark einerseits vom Einkommen abhängig. Deswegen war witzigerweise, oder das hatte ich damals auch nicht auf der Rechnung, als ich gegründet habe, dadurch, dass ich gesagt habe, die geringen Einkünfte sind die Grundlage, um bei uns Gast zu werden. Uns interessiert nicht, woher der Mensch kommt. Uns interessiert nicht, welche Behinderung er hat, welche Sprache er spricht, sondern das Einzige, was uns interessiert, damit er bei uns Gast sein kann, ist, hat er den Zugang über geringe Einkünfte und dadurch kann er bei uns Gast werden. Die Einkommensgrenzen sehen Sie ja bei uns beim Anmeldeflyer. Der Punkt ist der, warum haben Menschen geringe Einkünfte? Und dann, da will ich jetzt auch nicht rein in die Diskussion, aber da sind wir im Thema des Klassismus. So, also mein Verein steht natürlich ganz klar für viele, viele Menschen, die über unterschiedlichste, aus unterschiedlichsten Gründen heraus über geringe Einkünfte verfügen. Und da müssen wir auch mal ganz ehrlich sein. Natürlich, wenn man chronisch krank ist oder eine Behinderung hat oder eine Familie ist mit einem behinderten Kind etc. pp., dann ist man jetzt nicht gleich in der Gehaltsliga von PricewaterhouseCoopers Berater. So, das ist einfach so. Und deshalb, ja, bei uns sind viele Menschen mit Behinderung auch Gast, weil eben die geringen Einkünfte der Grund sind. Bei uns sind viele Menschen mit Fluchterfahrung Gäste und bei uns sind eben auch viele Menschen Gast oder eben Familienstrukturen, weil eben vielleicht auch dann Alleinerziehende und Alleinerziehender etc. Also der Verein ist da für Menschen mit geringen Einkünften und es ist ein gemeinnütziger Verein. Die Institutionalisierung, was Sie da auch beim Klabautermann-Theater gefragt haben, da muss man genau hinschauen, weil diese Arbeit, die wir quasi ehrenamtlich tragen, mit 136 Freiwilligen, davon sind 43 Mitglieder unseres inklusiven Orchesters, das ist die Vermittlung am Telefon. Jetzt machen wir uns mal klar, wir kriegen 20 Karten von der Staatsoper für Madame Butterfly. Wie soll denn die Staatsoper am Telefon charmant und liebevoll auf die Wünsche und Bedürfnisse und Barrieren eingehen und dem Menschen, der vielleicht noch nie in der Staatsoper war und überhaupt keinen Kontakt hatte, und das sind über 50% unserer Gäste, die über geringen Bildungsabschluss oder keinen Bildungsabschluss oder eben dann auch aus anderen Ländern kommt, das gar nicht kennen. Das geht nicht. Das heißt, über uns können die Kultureinrichtungen ihren sogenannten Bildungsauftrag in einer sehr, vielleicht auch wirklich modernen und bürgernahen Form nachgehen, weil wir quasi durch unser Ehrenamt sagen, dieses Stück von Puccini ist ein sehr schönes Stück und du bist genauso wie du bist dort willkommen. Und das kann ein Haus nie so authentisch rüberbringen wie ehrenamtliche Menschen oder freiwillige, kulturbegeisterte Menschen. Also das ist ein ganz, ganz zentraler Punkt. Und dann geht es natürlich die eierlegende Wollmilchsau, ja, so fühle ich mich tatsächlich tagtäglich. Der Punkt ist der, das eine, das wurde mir quasi in Berlin immer wieder angekreidet, naja, das ist ja eine passive Kulturvermittlung, die Sie machen, Frau Meyenburg. Ja, aber ich muss doch erstmal ein Publikum generieren, um überhaupt zu wissen, ob ich Freude daran habe, ob Kultur überhaupt etwas für mich ist, weil nur 10% der gesamten deutschen Bevölkerung nutzen Kultur. Da kommt man wieder in eine andere Debatte. So. Das heißt, aus den sogenannten Nicht-Kulturnutzern können wir mündige Bürgerinnen und Bürger gemeinsam bereden und einladen und in unserer Stadt willkommen heißen. Und dann erfahren wir auch in den Gesprächen, und diese Telefongespräche, die sind sehr, sehr zentral, was die Menschen sich eigentlich wünschen. Das war ja auch bei Ihnen, Frau Holz. Ne? Was brauchen eigentlich die Menschen, um kulturell teilzuhaben? Und da sind eben dann diese Wünsche entstanden, wie eben zum Beispiel unser inklusives Orchester. Also ich kam nicht auf die Idee und habe gesagt, aber jetzt machen wir ein inklusives Orchester, sondern über die Jahre waren einfach immer wieder viele Menschen bei uns im Verein, die diesen Wunsch explizit formuliert haben. Sie spielen ein Instrument, sie haben eine Behinderung, egal welche erstmal. Und sie würden gerne anspruchsvoll musizieren, brauchen aber andere Probenräume, brauchen andere Probenkonditionen, brauchen zum Beispiel, und da Frau Ruf, das ist dann quasi mein Stichwort zu Ihnen, Ihrer Frage, sie brauchen einen Rahmen, weil bürgerschaftliches Engagement braucht einen hauptamtlichen Rahmen, weil sonst geht das in dieser Größenordnung, wie es hier in dieser Stadt gerade ist, funktioniert das nicht. Und zum Beispiel unsere Werkstatt Utopia, die von der Aktion Mensch gefördert wird, die wird nicht mehr vom Land Berlin gefördert, als einziges inklusives Orchester Deutschlands, braucht eine 30-Stunden-Stelle als Projektleiter, der Maestro ist. Das habe ich für ein Glück, eine Person gefunden zu haben, die beides in sich trägt und die empathisch, liebevoll, geduldig auf seine Musiker und Musikerin eingeht und sich auch wirklich schützend vor ihnen stellt. Nein, die Utopia spielt nicht die Konzerte für die ganze Stadt, wann immer man sie braucht und wird abgerufen, sondern sie spielt so, dass es für die Musikerinnen und Musiker passt. Und ja, wir müssen und wir wollen mit jeder Form der Beeinträchtigung und Behinderung
ein gutes Repertoire aufbauen oder haben wir auch schon aufgebaut und wirklich Freude dann in die Stadt wiederum bringen über diese ja dann doch sehr konstruktive Art. Und der Punkt ist der, ja, die 30-Stunden-Stelle brauche ich, weil ich kann das nicht alleine leisten. Danke.
Frau Holz.
Vielen Dank. Ja, wenn ich das noch kurz ergänzen darf, nochmal zu der Frage, was es speziell auf dem Land bedeutet und vielleicht auch nochmal zu dem konkret nochmal was Allgemeines hinzufügen darf. Also was ich sagen würde, ist, wir brauchen auf jeden Fall eine Schärfung des Bewusstseins für diese Fragen und wir müssen uns klar machen, dass wir Fragen am besten beantworten können, wenn wir die Menschen einbeziehen, die betroffen sind. Also die müssen direkt mitmachen. Und das geht nicht von alleine. Also das braucht Zeit und das braucht Geld und das braucht eben jemand, der oder die dahinter steht und das organisiert. Und das, das gilt sowohl für solche großstädtischen Projekte, aber das gilt ganz genauso auf dem Land. Also gerade unsere Musikvereine, das gibt, vielleicht wissen Sie es gar nicht so genau, aber es gibt unzählige Vereine, gerade auf dem Land. Und gerade da, wenn dann die Wege noch größer werden, dann sind eben solche Strukturen total wichtig, dass die Menschen sich genauso bewegen können, dass alle sich einfach gleich bewegen können. Ne? Also, dass alle die gleichen Voraussetzungen haben und nicht an Strukturen scheitern. Also, das wir müssen eben auf die Betroffenen hören und wir müssen dafür die Möglichkeit schaffen, dass es möglich ist, auf sie zu hören. Vielen Dank.
Dankeschön. Herr Brandt, ich lasse Sie jetzt mal aus, weil der nächste ist Herr Edelhäuser, Franke. Und ich bin sicher, dass es fränkische Fragen gibt. Dann dürfen Sie gleich als Erster.
Ja. Also, ja, Frau Vorsitzende, da fangen wir halt gleich mit Herrn Brandt an. Guter Freund von mir ist der Präsident vom RCV Roth, also passt schon alles mit dazu. Hockt da im Stadtrat, also läuft. Bei der Nachwuchsgewinnung, habt ihr da eigentlich jetzt unabhängig von Inklusion, habt ihr da eigentlich, sagen wir mal so, der Papa war schon, Opa war schon und die nächste Generation ist auch wieder? Oder wie kommen wir eigentlich zum Fasching? Also das ist jetzt nicht der klassische Verein, ja, Sport, Kirch und so weiter. Wie läuft das da bei euch? Wie macht ihr das? Seid ihr damit auch zufrieden, was so insgesamt ans Ehrenamtliche mitkommen? Oder wie schaut es aus? Das wäre die eine Geschichte. Dann allgemein nochmal an alle. Es ist eigentlich wurscht und das ist, glaube ich, der Erkenntnisgewinn für uns alle, ob du jetzt in der Großstadt bist oder jetzt am flachen Land, nichts gehe erzählt, aber das ist wirklich flachestes Land, ja, mit einem großen Einzugsgebiet, das da rum ist. Jetzt sind wir Speckgürtel von Nürnberg, aber da ist es schon ganz weit Speck. Also da ist schon nicht mehr viel Speck dran. Und ich glaube, das ist das, was man eigentlich schon auch sehen, wenn man die Auswahl jetzt hier getroffen hat. Also deswegen auch Dank an die Kolleginnen und Kollegen, dass wir halt einfach sehen, dass das, egal wo du bist, dass dieses Thema Kultur und Inklusion, dass das Thema ist, das nicht nur in der Großstadt gespielt wird, sondern dass das einfach weit verbreitet oder zumindest immer noch mehr Wert machen kann, aber zumindest in die richtige Richtung geht. Allgemein an alle würde mich nur fragen, wenn jetzt jemand ein Handicap hat, Inklusion und so weiter ganz wichtig ist, der jetzt in diesem Ensemble oder wo auch immer dabei ist, ist es für die auch in der Welt, ich sage jetzt mal vielleicht draußen in der nicht so inklusiven Welt, eine Verbesserung des Selbstwertgefühls, ist es, kommen die besser zurecht, werden die auch von der Gesellschaft in Anführungszeichen besser anerkannt, als wie wenn man so sagt, die sind ja behindert in Anführungszeichen. Also haben die dafür einen großen Mehrwert, auch etwas rückgespiegelt wird. Ja, wenn sie sagen, okay, die kommen auch in andere Filme oder so mit rein oder andere Ensembles und so weiter, dann ist das ja genau das. Läuft es bei allen so in der Richtung oder sagen wir mal, gut, es läuft, aber es hätte schon noch besser sein können. Um was bräuchten Sie dazu, vielleicht von uns, dass wir das auch von der Politik besser begleiten können? Das langt mir schon. Danke.
Ich würde dann ganz direkt noch anschließen an die Frage, tatsächlich auch, sprechen wir dann in erster Linie über Inklusion oder wirklich auch über Integration? Wen erreichen denn tatsächlich die Projekte? Entsteht dadurch ein größeres gesellschaftliches Bewusstsein und Offenheit für Integration und Inklusion? Und die Fragen an die Politik sind ja immer zuerst eigentlich, wie viel Geld gebt ihr uns? Und am Ende des Geldes ist aber meistens noch sehr viel Wunsch übrig. Und deswegen, um das auch effektiv zu gestalten, wie groß schätzen Sie denn überhaupt den Einzugsrahmen ein? Sie haben vorhin gesagt, eigentlich müssten alle Spielstätten inklusiv ausgestattet werden. Gibt es dafür denn überhaupt die Nachfrage oder wo kann auch Politik ein Stufenmodell oder ein Zwischenweg finden? Ich hatte an Herrn Brandt eingangs noch die Frage, aber ich glaube, das können Sie nicht beantworten, weil Sie sagten, Sie sind 50 Jahre dabei. Wie verändert sich denn ein Verein dadurch, dass jetzt Menschen mit Behinderungen da mitarbeiten? Verändert das die Gesamtstimmung und wenn, wie? Haben wir noch weitere Wortmeldungen? Das wäre jetzt die Abschlussrunde. Das sehe ich nicht. Dann wer fühlt sich berufen, jetzt zuerst zu antworten? Frau Meinburg.
Ich mache jetzt einfach mal so einen ganz dynamischen Anfang. Herr Edelhäuser, ich komme ja vom Bodensee. Und also wir hatten tatsächlich eine Krise, zum Beispiel in unserem Utopia-Orchester. Als klar war, das Land zieht sich heraus aus der Förderung und wie wird das Orchester weiter gefördert. Und dann hatte ich als Geschäftsführerin die wunderbare Aufgabe, in die Probe zu gehen und diese Krise zu benennen, dass es noch nicht klar ist, wie es mit dem Orchester weitergeht. Es sind 43 Mitglieder und Menschen mit unterschiedlichster Form von Beeinträchtigung. Und da ist jetzt nicht eben nur ganz offensichtlich der Rollstuhlfahrer, sondern eine große Vielfalt. Und als ich das formuliert habe, kamen bei einigen Mitgliedern die Tränen. So. Und dann war ich natürlich da auch so ein bisschen konsterniert und musste halt schauen. Und ich bin eigentlich immer mit sehr viel Klarheit. Und dann war da wirklich der Punkt, ich kann ohne das nicht leben. Punkt. Diese Anerkennung, dieses auf der Bühne stehen können, dieses dem Publikum etwas zu bieten, etwas zu schenken, das ich geschaffen habe. Soll das jetzt weg sein? Das habe ich vorher in meinem Leben noch nie so erlebt. Und ich sage das jetzt hier auch so ganz ehrlich, weil ich musste mir das ja auch so ganz ehrlich anhören. Und da ist ganz, ganz viel Empowerment, nennt man das ja heutzutage, aber es ist auch ganz viel Leben. Es ist Freundschaft, es ist nochmal die Anerkennung und Kultur. Warum habe ich den Verein gegründet? Weil ich komme ja eigentlich aus den staatlichen Museen. Kultur kann da Steigbügelhalter sein für ganz, ganz vieles. Ich komme aus dem kulturellen Bereich. Ich weiß, dass wir das nicht gerne mögen als Kulturleute. Ja, also das Thema Soziales und noch alles mögliche. Aber es ist so und wir müssen uns aufmachen. Und wie kann man da helfen? Indem man quasi auch die Kulturinstitutionen, die Kultur- und Kunstschaffenden aus diesem Zwang herauslöst, ein Stück weit politisch, und sagt, die Kunst steht für sich, selbstverständlich, Punkt. Aber ich setze nach diesem Punkt, den Satz beginne ich mit einem Aber. Aber wir geben dir die Freiheit, deinem Bildungsauftrag nochmal anders anzugehen und zu sehen, wie viel Kunst und Kultur tatsächlich in die Gesellschaft hineinwirken kann, wie integrativ einerseits, aber auch inklusiv. Weil wenn auf der Bühne im Klabauter oder bei der Utopia Menschen mit Beeinträchtigung musizieren und ein Bewusstsein dafür schaffen im Publikum, das Publikum, durch Kulturleben ist es das natürlich in Berlin immer automatisch, wenn wir einladen dürfen, das Publikum auch sehr divers ist, dann schaffen wir nicht Integration, sondern schon schaffen wir eine ehrliche Inklusion. Weil es müssen beide Seiten da sein können. Und da muss es aber noch, finde ich, an manchen Stellen, und das ist eben nicht im bürgerschaftlichen Engagement dann verhaftet, aber an manchen Stellen wirklich ein Auftrag formuliert werden, der sich ein Stück weit auch löst aus diesem, sage ich mal, Kantschen Prinzip auch. Ja, danke.
Alles gut. Ja, ich möchte eines noch kurz vorwegschicken. Ich finde es schön, dass ich hier diese Leidenschaft merke, die, glaube ich, uns alle, die Damen besonders auch vor oder hinter und neben mir bewegt. Ich bin auch sehr leidenschaftlich zu dem Thema. Verzeihen Sie mir, ich bin Franke, ich kann meine Leidenschaft nicht so gut ausdrücken. Das ist das Maximale. Ja, Herr Elhäuser, zu Ihrer Frage vielleicht oder zum Input von Ihnen. wo bekommen wir unseren Nachwuchs her? Oder wie geht es bei uns weiter in der nächsten Generation, wenn wir weiterdenken? Natürlich ist es so, dass da der Opa, der Papa im Verein war und die Kinder kriegen das mitgesellschaftstechnisch und steigen dann da ein und machen da auch weiter. Aber wir haben auch viele Menschen, und das ist sehr schön, weil unser Brauchtum keinerlei Voraussetzung braucht. Also wir brauchen jetzt nicht jemanden, der in eine Trompete blasen kann oder der 100 Meter in so und so viele Sekunden läuft, sondern jeder kann bei unserem Brauchtum mitmachen. Und das gibt uns die Möglichkeit, auch Menschen zu integrieren, die jetzt Sprachprobleme haben, die eben Körperbehinderungen haben, die Fluchthintergrund haben. Das ist schon mal ein großer Punkt. Und dadurch ziehen wir sehr viele Kinder und Jugendliche. Und was auch hilft, dass wir diese Jugendarbeit ich sage mal, professionalisieren durch die Juleika zum einen, die ja da einen großen Mehrwert bietet, als Randnotiz oder als Idee vielleicht auch sowas zu schaffen wie eine Juleika für Menschen, die mit Menschen mit Handicap umgehen im Verein, dafür auch so eine Art Stelle zu schaffen oder Grundausbildung zu schaffen oder eine Weiterbildung zu schaffen. Ich denke, da können Sie als Politik uns auch als Verband helfen, als wichtiges Thema. Und wenn es auch nur ein Flyer ist mit Kontaktadressen, wo Fördertöpfe sind, wo man sich hinwenden kann, wenn Fragen sind. Wie gesagt, Brauchtum ist bunt. Wir schließen da keinen aus und jeder kann da bei uns mitmachen. Zur Frage von der Frau Vorsitzenden, wie verändert sich so ein Verein durch Inklusion? Also ich bin jetzt nicht 50 Jahre dabei, ich bin jetzt 30 Jahre dabei. Auch immerhin, ja. Ich denke, ein Verein wird dadurch bereichert, weil aus meiner Erfahrung Talente entdeckt werden, die gar nicht vorher da waren oder sind. Vielleicht können da Menschen ganz toll, ich habe das erlebt, die übernehmen dann plötzlich die Buchhaltung in einem Verein. Das hätte man so auch gar nicht zugetraut oder werden herangeführt und können da einfach Aufgaben übernehmen, die einen Verein weiterbringen und auch einen Input bringen, ein Feedback auch geben, was so ein Verein auch, was einem Verein auch gut tut, auch mit der Außenwirkung natürlich. Am Ende ist es natürlich auch eine sinnstiftende Tätigkeit für diese Menschen, die so ein Verein bietet. Jetzt haben wir ja gesagt, in der Behindertenwerkstatt ist es wichtig, die Menschen zu integrieren, sind aber auch vielleicht stupide Tätigkeiten, die da ausgeübt werden. Und im Verein können sich die Menschen ausleben, blühen auf. Und das sehen wir immer wieder, wenn wir da Menschen mit Handicap eine Bühne geben, wenn wir denen eine Tanzkleidung geben oder eine Uniform als Elferrat oder Elferrätin, dann blühen die ganz einfach auf und bereichern von sich aus den Verein und sind da in einer ganz anderen sinnstiftenden Rolle tätig. Und ich denke, das bereichert nicht nur den Verein, sondern am Ende unsere ganze Gesellschaft, wenn das selbstverständlich wird in Zukunft.
Danke. Frau Holz, wollen Sie anschließen oder? Nee? Dann, Frau Nissen, oder Frau Theiler?
Was ich auch noch gerne sagen würde, dass es, glaube ich, auch wichtig ist für die Gesellschaft, dass Inklusion im Theater oder im Film- und im Fernsehbereich wichtig ist, dass es irgendwann in ferner Zukunft, dass Schauspieler mit Handicaps, dass nicht mehr gesagt wird, dass er Handicap hat, sondern dass er einfach nur als Mensch, Punkt und fertig, nicht mehr diese Bezeichnung Mensch mit Behinderung, sondern einfach nur Mensch. Dass es irgendwann das Normalste der Welt ist. Danke.
Das knüpft ein bisschen daran an, weil es diesen Punkt der Alltäglichkeit, ich habe gedacht, weil Sie sprachen von dem, ob es Großstadt, ländlicher Bereich, ob man das vergleichen kann, da habe ich drüber nachgedacht mit diesem, es ist aus meiner Sicht sehr gut, wenn es ein Netzwerk, was immer größer wird, also auch, wo sowohl auf der Seite, jetzt am Beispiel Klabautertheater, an der Seite der Beteiligten, hinter auf der Bühne, frei arbeitende Künstlerinnen mit ohne Beeintritt und das Publikum. Und dann, dass sich das so vervielfältigt und auch in Kontakt ist mit anderen Institutionen in der Stadt, ist, glaube ich, etwas einfacher in einer großen Stadt, würde ich vermuten, als in im ländlichen Bereich. Aber ich frage mich, ob es vielleicht auch andere Verbindlichkeiten geben könnte durch Vereinskulturen. Ich weiß es, aber es ist eine interessante Frage, finde ich. Und erstmal soweit.
Ja, Frau Thaler, vielen Dank für Ihre, dass Sie das nochmal apostrophieren, dass es darum geht, den Menschen zu sehen und nicht seine mögliche Andersartigkeit. Und ich kann das tatsächlich sehr gut nachempfinden auf der anderen Ebene, was Sie damit meinen. Ich bin mein Leben lang schon klein und dick gewesen. Und auch da ist es so, ich entsprach nicht der Norm und man hat weniger Chancen, wird weniger gesehen. Wir brauchen insgesamt eine Gesellschaft, die aufhört, in Normen zu denken, sondern einfach die Potenziale von Menschen zu sehen, egal wie sie daherkommen. Also vielen Dank nochmal, dass Sie den Punkt stark gemacht haben. Frau Klee, haben Sie noch eine Ergänzung?
Genau, ich würde einfach auch gerne noch kurz ergänzen. Also ich finde, es hat sich in den letzten Jahren schon sehr viel Positives entwickelt. Aber es ist sicherlich noch nicht die Ende der Fahnenstange erreicht. Also ich finde, dass gerade diese inklusiven kulturellen Angebote immer, man sieht man jetzt auch an den Gästen, die da sind, dass es immer dann so engagierte Menschen sind, die also versuchen, spezielle Angebote zu kreieren. Es hat noch keine Selbstverständlichkeit in unserer Gesellschaft. Also ich glaube, diese Professionalisierung wäre notwendig, um auch wirklich diese Akzeptanz auch bei den Bürgern und Bürgerinnen insgesamt in der Bevölkerung zu bekommen. Also es sind ja doch immer dann auch von den Zuschauern, die solche Veranstaltungen besuchen, das ist ja auch immer dann ein spezieller Personenkreis und ist noch nicht so, glaube ich, in der Bevölkerung auch angekommen. Also da denke ich auch, wenn die größeren Häuser und Bühnen, sei es jetzt in den Groß- oder Kleinstädten, auch immer wieder inklusive Angebote machen würden, dass das Ganze eher dann auch ins Bewusstsein insgesamt in der Bevölkerung ist. Weil da denke ich, das ist ja auch schon angeklungen, also für die Menschen mit Behinderung, egal welche Behinderung, wenn das dann wirklich nicht nur eine Scheinteilhabe ist, also und da nehme ich jetzt die Beispiele, die hier also immer angesprochen worden sind, also aus, sondern dass die wirklich mit einbezogen werden in diese Kulturarbeit, dann haben die wie Menschen auch ohne Behinderung genau den gleichen Mehrwert davon, dass sie sich einfach aufgewertet fühlen. Und ich glaube, diese Emotionen sind unabhängig davon, ob ich ein Mensch mit Behinderung oder ohne Behinderung bin, wenn ich mich kulturell engagieren will, weil ich bestimmte Fähigkeiten habe und das dann machen kann, dann habe ich die gleichen Empfindungen wie jeder andere auch. Und das einfach auch auszubauen. Und ein Punkt wäre mir noch wichtig, aber wirklich diese Scheinteilhabe. Also das finde ich ist immer so ein Punkt, den ich manchmal kritisch beobachte, sozusagen auch, wir haben ja doch Menschen mit Behinderung mit dabei, aber die sind dabei, aber es ist nicht ein wirkliches Miteinander. Und ich glaube, da ist auch noch in vielerlei Hinsicht ein weiter Weg, das immer wieder die mehr mit einzubeziehen. Also es ist auch mal angesprochen worden, die Menschen mit Behinderung, also mit einzubeziehen in die ganzen Projekte. Vielleicht laden Sie in Ihren Ausschuss das nächste Mal auch noch mehr Menschen mit Behinderungen dazu ein, damit die dann im Prinzip wirklich aus ihrer Sicht das auch noch einmal mit äußern können, anders als wir als Vertretung nur.
Vielen Dank für diesen Impuls. Es hätte Ihnen natürlich freigestanden, Begleitung mitzubringen. Unabhängig davon, vielen herzlichen Dank. Ich glaube, Sie haben unser Bewusstsein sehr erweitert. Das darf ich im Namen des gesamten Ausschusses sagen. Sie haben uns auch eine Menge Stoff zum Nachdenken, To-dos und auch To-dos außerhalb dieses Ausschusses mitgegeben. Vielen Dank dafür. Lassen Sie uns einfach weiter im Kontakt bleiben und es von beiden Seiten verzahnt weiterentwickeln, was wir erreichen können für eine inklusive Gesellschaft. Vielen herzlichen Dank, dass Sie da waren. Dann schließe ich diesen Tagesordnungspunkt und rufe auf Verschiedenes. Gibt es Verschiedenes, Wortmeldungen zu Verschiedenes? Das sehe ich nicht. Dann schließe ich den Tagesordnungspunkt und auch die Sitzung. Herzlichen Dank. Kommen Sie gut nach Hause. Und die